Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Herzlich willkommen zur 31. Folge von Stadt, Land, Was? Dem Podcast mit außergewöhnlichen Geschichten, die sich an besonderen Orten zugetragen haben. Lieber Domescu, es ist Ostern und ich werde dir heute eine passende Ostergeschichte erzählen, wenn man so will. Aber bevor wir starten, sollst du natürlich noch einmal zusammenfassen, wovon du mir in deiner letzten Folge P wie Paris erzählt hast.
Ich habe dir hallo, guten Tag, liebe Zuhörende. Ich habe in meiner letzten Folge P wie Paris von dem Einbrecher und Klettermeister Vieran Tomic erzählt, wie der ins Musée d'Art Moderne de Paris eingebrochen ist. Und ja, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne in der vergangenen Folge anhören.
Ja, eine sehr empfehlenswerte Folge. Ich fand sie sehr lustig und sehr abenteuerlich. Heute geht's um den Buchstaben A und ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht, denn I did it again. Ich habe ein ganzes Buch für diese Folge gelesen.
Oha.
Ich habe ganz viel recherchiert und ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt endlich diese Geschichte erzählen kann. Aber dann rate doch mal, um welchen Ort geht es heute? Wohin nehme ich dich mit?
Du nimmst mich nicht nochmal zum Aconcagua, oder?
Nee.
Okay, das ist schon mal gut. Du nimmst mich nach Ahrensfelde.
Nee.
Ja, war auch eher so ein weirder Guess.
Da kannst du auch einfach in die S-Bahn steigen.
Ja, genau. Dann nimmst du mich irgendwo hin, wo nicht die S-Bahn hinfährt. Und zwar nach Aalen, aber mit Doppel-A.
Nee, auch nicht. Ich nehme dich nicht mit zum Aconcagua, aber ganz in die Nähe. Wir begeben uns wieder in die Anden.
Ah ja, okay. Ich habe schon gedacht, dass das vielleicht sein könnte, weil du so geguckt hast, als ich Aconcagua gesagt habe. Ja, okay.
Ja, die Anden kennen wir bereits aus der Folge A wie Aconcagua. Das war unsere allererste Folge. Das ist jetzt, ja, 31 Folgen her oder 30 Folgen, wenn man so will. Dort in der Folge waren einige recht zusammengewürfelte Leute auf Bergbesteigungsexpedition unterwegs. Und tatsächlich nur wenige Monate später, als unsere heutige Geschichte beginnt. Es gibt also mehrere Parallelen. Wie das lief und wie das ausging, könnt ihr euch in unserer ersten Folge A wie Aconcagua anhören. Und heute sind wir wieder in den Anden, sogar wieder in Argentinien. Aber eben nicht am Aconcagua, sondern ganz schön weit entfernt davon. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, auf dem du sehen kannst, wie weit entfernt vom Aconcagua wir sind.
Das ist weit entfernt. Also der Aconcagua ist scheinbar im Norden, ich kann jetzt nicht sagen, ob im Norden des Landes, weil das jetzt nur ein Ausschnitt auf jeden Fall ist. Und der Ort, an dem wir uns jetzt befinden, der ist deutlich südlicher. Also was man so als Vergleich hat, der Aconcagua ist nördlich der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile. Und der Ort, an dem wir uns jetzt befinden, ist deutlich südlich davon, ungefähr auf der gleichen Höhe mit dem Chimbarongo. Den wiederum kenne ich, glaube ich.
Wirklich? Woher kennst du den?
Ich glaube, Alexander von Humboldt ist den bestiegen. Oder ein Berg, der so ähnlich hieß. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Ich glaube, das war Fake News. Ich glaube, der Berg, den Alexander von Humboldt bestiegen ist, hieß Chimborazo.
Ah, okay. Gut, naja. Aber um den geht es heute sowieso nicht. Aber das ja, also ungefähr auf der Höhe sind die Koordinaten, die ich dir auf dem Bild angezeigt habe. Und man sieht ganz schön, dass es wirklich noch so mitten im Gebirge ist, ne?
Absolut, also das sieht sehr, sehr bergig aus.
Ja. Kurzer Exkurs zu den Anden. Die sind mit etwa 9000 Kilometer die längste Gebirgskette der Welt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das in unserer ersten A-Folge auch schon erzählt habe. Die längste Gebirgskette der Welt, die sich über dem Meeresspiegel befindet. Wer weiß, was da alles drunter liegt. Und wir hatten auf jeden Fall in der Aconcagua-Folge schon darüber gesprochen, dass die Anden das höchste Gebirge außerhalb Asiens sind und eben mit dem Aconcagua auch den höchsten Berg auf dem amerikanischen Kontinent haben. Außerdem gibt es aber auch noch 100 weitere 6000er und etliche 5000er, also sprich Berge, die halt mindestens 5000 Meter haben. Und die Anden erstrecken sich über etliche Länder in Südamerika. Also auch wenn wir jetzt immer wieder in Argentinien landen, ziehen sich die Anden von Venezuela über Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und Chile. Unsere Reise beginnt jedoch woanders, und zwar in Uruguay an der Ostküste des Kontinents. Und zwar wollten 1972 15 Teammitglieder einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay, aus Montevideo, nach Santiago de Chile fliegen, um dort gegen eine andere Amateurmannschaft zu spielen. Gegen die hatten die ein Jahr zuvor schon gespielt, auch gewonnen und wollten eben an diesen Erfolg anknüpfen. Du guckst schon so wissend?
Ich guck nicht wissend, aber ich glaube, da klingelt was. Ich bin aber noch nicht sicher, ob es das ist.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass du schon davon gehört hast.
Ja, also wenn ich davon gehört habe, das kann ich schon wegnehmen. Nicht im Detail, sondern erzähl erst mal.
Sehr gut. Also diese junge Mannschaft, die Jüngsten waren 18, die Ältesten so Mitte 20, wollten für dieses Spiel oder um dahin zu kommen, eine Maschine der uruguayischen Luftwaffe chartern, da das deutlich günstiger war, als einen Linienflug zu buchen. Wir sind in den 70ern. Der Preis lag bei 1600 US-Dollar für die komplette Maschine inklusive Besatzung. Und um den Preis pro Person niedriger zu halten, wollten sie alle Plätze vollkriegen und nahmen insgesamt 25 Familienangehörige und Freundinnen mit. Somit zahlten dann alle nur 40 Dollar pro Person und das hat dann insgesamt weniger als ein Drittel eines Linientickets gekostet. Haben also schon ordentlich gespart.
Ja, und haben ein paar Leute mitgenommen. Ja. Also super.
Ich habe dir auch ein Bild von dem Flugzeug mitgebracht. Das siehst du auf Bild Nummer 2. Für alle, die gerade keine Ahnung haben, worüber wir reden, ihr findet auf Social Media, auf Instagram, TikTok, auf Facebook und auch in unserem WhatsApp-Channel alle Bilder, die ich Domescu zeige. Und könnt euch die da auch angucken.
Yes, und was sehe ich? Ich sehe ein Flugzeug, wie sie in den 70ern wohl ausgesehen haben. Mit Propeller, mit Flügel. Auf der Seite steht wahrscheinlich der Name der uruguayischen Luftwaffe, Fuerza Aérea Uruguaya. Habe ich jetzt einfach nur vorgelesen. und ich habe aufgehört damit, Flugzeugtypen öffentlich zu benennen, wenn ich es nicht genau weiß, weil das nur ungute Zuschriften geben kann. Es ist ein sehr hübsches Flugzeug. Es hat bunte Elemente hinten.
Sieht es für dich vertrauenserweckend aus?
Ja, total.
Also du wärst auch eingestiegen.
Ich wäre absolut eingestiegen. Ich meine, heute sehen die Flugzeuge ja nicht mehr so aus. Heute haben die, glaube ich, nicht mehr so eine ganz weirde Nase, die so ein bisschen nach Hund aussieht. Aber ich glaube, in den 70ern sahen Flugzeuge grundsätzlich so aus.
Ja. Ich meine, uruguayische Luftwaffe klingt ja jetzt auch erstmal so, die Piloten waren dementsprechend auch von der uruguayischen Luftwaffe. Klingt vertrauenserweckend, würde ich
absolut
sagen.
Absolut.
Die Personen, die dieses Flugzeug geschartert haben, stammten allesamt aus eher vermögenden, angesehenen Familien. Sie lebten zum Großteil in der gleichen Nachbarschaft, gehörten der gleichen Konfession an, römisch-katholisch, der gleichen Gesellschaftsschicht und einige waren auch verwandt. Also da haben manche halt ihre Vetter mitgenommen, einer hat seine Mutter und Schwester mitgenommen. Das war dann aber auch schon so die nächste Verwandtschaft quasi. Die Rugby-Spieler kamen zum Großteil von einer katholischen Schule und zwar Christian Brothers. Das ist eine Schule, die von einer irischen Glaubensgemeinschaft gegründet und auch betrieben wurde. Und über diesen irischen Einfluss kamen die Uruguayer überhaupt erstmal zum Rugby, denn eigentlich ist Uruguay eine Fußballnation durch und durch. Aber die Iren waren der Meinung, Fußball sei etwas für verhätschelte Stars. Rugby hingegen würde Jungen lehren, sich dem Team unterzuordnen und zu leiden, ohne zu klagen. Sehr katholisch, wie ich finde.
Ja, guter Punkt, absolut. Und ja, das ist so ein Vorwurf, dem sich der Fußball öfters ausgesetzt sieht. Also es ist ja nicht nur, was die Iren mit ihrem Rugby oder auch ihrem Gaelic Football halt häufig wahrscheinlich auch zu Recht sagen, sondern auch die Amis, die dann halt sagen, ja, beim American Football, da kriegt jeder bleibende Hirnschäden und beim Fußball, was machen die da? Ja.
Die kriegen dann mal einen Bänderriss.
Kriegen dann halt einen Bänderriss und eine künstliche Hüfte.
Ja, will man vielleicht alles nicht unbedingt haben, aber ich sehe den Punkt. Also die Mannschaft, die jetzt am 12. Oktober 1972 das Flugzeug bestieg, die bestand zum Großteil nicht mehr aus Schülern. Das waren eher ehemalige, die einen Verein namens Old Christians Club gegründet hatten und auch eben schon einige Meisterschaften gewonnen hatten. Einiges auch dazu beitrugen, dass der Sport in Uruguay populär wurde. Nicht alle, die mitflogen, interessierten sich aber für Rugby. Also gerade dadurch, dass sie ja eben auch dann noch weitere Personen mitgenommen haben. Ein paar der Mitreisenden wollten einfach Urlaub in Chile machen. Insgesamt war die Reise für 5 Tage angesetzt. Und ein paar wollten Familie besuchen. Ich glaube, eine Person ist da auch hingefahren für eine Hochzeit.
Ja, wenn da gerade mal ein kostenloser Flieger nach Chile geht.
Dann kann man den schon mal mitnehmen. Am 12. Oktober ging es dann also los. Sie konnten starten und trafen sich alle um 6 Uhr morgens am Flughafen in Montevideo. Sie waren alle sehr aufgekratzt, wurden halt auch noch von anderen Familienmitgliedern zum Flughafen gebracht. Das war wie eine riesengroße Party, bei der alle sich kannten. Und dazu waren ja die meisten Passagiere auch noch sehr jung und hatten halt eher so das Gefühl, jetzt auf Klassenreise zu gehen. Da das Wetter in den Anden aber zu schlecht war, mussten sie erst einmal in Mendoza, einer kleinen argentinischen Stadt am Fuße der Anden, zwischenlanden und dort dann auch eine Nacht verbringen. Sie waren zuerst alle sehr enttäuscht, weil sie eben nur 5 Tage in Chile hatten und die halt auch ausnutzen wollten, konnten aber an ihrer Situation nichts ändern, fanden sich schnell damit ab und gingen dann erstmal essen, erkundeten die Stadt. Manche gingen ins Kino oder auch zum Autorennen. Und ein paar der Jungen, wie man bei dem Alter, denke ich, durchaus sagen kann, lernten ein paar argentinische Mädchen kennen und gingen mit denen tanzen bis 4 Uhr morgens.
Krass, Mendoza klingt für mich wie so eine super kleine Stadt, aber man kann da so einiges machen.
Einfach. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie klein die wirklich ist. Also,
Man schätzt man ja vielleicht auch einfach. Ne?
Genau. Also. Am nächsten Tag konnten sie dann auch erstmal ausschlafen, weil sie noch weiter warten mussten, bis sie dann eben von den Piloten die Meldung bekommen hatten, dass es jetzt dann tatsächlich losgehen konnte, dass das Wetter sich halt insofern beruhigt hatte. Die nutzten dann auch die Zeit, um noch Dinge einzukaufen, also vor allem dann irgendwie Alkohol für die Verwandten, die dort besucht werden sollten. Schokolade wurde gekauft. Und dann kam endlich die Nachricht der Piloten, dass sie um 13 Uhr sich am Flughafen eintreffen sollten. Das Wetter hatte sich gebessert. Jetzt mussten die Piloten allerdings nachmittags durch die Anden fliegen, was grundsätzlich als gefährlich galt, weil nachmittags die Wetterverhältnisse einfach schlechter einzuschätzen sind und es da häufiger zu Stürmen oder eben zu schnellen Wetterwechseln kommt.
Krass, dass das einfach so ist. Ja, nachmittags ist das Wetter schlecht.
Ja, genau. Also deswegen flog man, ich weiß nicht, ob sich das heute mit anderen Maschinen, besserer Technik geändert hat, aber man flog grundsätzlich eben morgens. Aber die Piloten hatten auch noch das Problem, dass sie auch jetzt nicht noch einen Tag hätten warten können, weil dadurch, dass sie mit einem Militärflugzeug geflogen sind, durften sie maximal 24 Stunden sich an einem Flughafen in einem anderen Land aufhalten. Halt aufgrund irgendwelcher Regelungen, dass die halt eben nicht aus Argentinien, sondern aus Uruguay kamen.
Das ist eine Quatschregel, aber ja.
Und natürlich hätten sie dann die Jungs auch alle noch mehr enttäuscht, wenn die noch einen Tag verloren hätten oder wenn sie sogar zurückfliegen hätten müssen.
Mhm.
Also ging es dann am Freitag, den 13. Oktober, gegen 14 Uhr weiter nach Santiago de Chile. Der Kommandant und der eigentliche Pilot der Maschine, Ferradas, der war schon seit über 20 Jahren bei der Luftwaffe und hatte die Anden auch schon knapp 30 Mal überflogen. Der hatte also sehr viel Erfahrung damit und hatte deswegen den Co-Piloten Laguara mitgenommen, der dann aber quasi zum Pilot wurde, weil Laguara sollte unter Ferradas Blick dann mehr Erfahrung sammeln und er sollte dann das Flugzeug durch die Anden steuern. Um nach Santiago zu kommen, musste das Flugzeug den Planchon-Pass überqueren. Der liegt etwas weiter südlich als Mendoza und Santiago de Chile. Denn das Problem ist, dass das Flugzeug eine maximale Steighöhe von 6.850 Meter hatte und ja einige Berge, also du siehst es ja vielleicht auch ganz gut, es ist ja schon fast eher so die Höhe vom Aconcagua, wo die beiden Städte liegen, da haben einige Berge die Höhe von ungefähr 6.000 Meter und deswegen konnten die jetzt nicht einfach an irgendeiner beliebigen Stelle die Anden überqueren, sondern es gab irgendwie so, ich glaube, 4 Pässe. Und sie konnten auch nicht jeden davon nehmen, weil bei schlechter Sicht mussten sie dann den Pass nehmen, der quasi der sicherste war, wo sie am ehesten dann technisch durchgeleitet werden konnten durch Funk.
Klingt irgendwie nicht, als sollte es da wirklich viel Flugverkehr geben, weil das schon alles sehr kompliziert ist. Oder man muss halt hoch genug fliegen. Ich glaube, heute fliegt man nicht so auf 10.000 Meter.
Ich denke auch. Also wahrscheinlich kann man heute einfach drüber fliegen und das ist alles gar kein Problem mehr. Aber damals war es dann halt auch noch wirklich irgendwie eine Art von, ja, von Kunst vielleicht schon fast. Auf jeden Fall eine Art von großem Können, das dann wirklich da durchzugeleiten. Die Piloten hatten dementsprechend auch großen Respekt vor dem Flug beziehungsweise vor allem vor dem unberechenbaren Wetter in den Anden, weil es kann dann halt immer ja noch irgendwas passieren. Die Passagiere hingegen, die waren sehr entspannt, sehr gelöst, die haben da Comics gelesen, haben sich unterhalten, haben sich gefreut und haben sich auch ihren Rugbyball hin und her geworfen, bis sie dann von dem Flugbegleiter irgendwann auch mal zur Ruhe aufgerufen wurden. Um 15.21 Uhr meldete der Pilot, also dann LaGuardia, der die Erfahrung ja sammeln sollte, dem Kontrollturm in Santiago, dass sie den Pass soeben überfliegen würden und voraussichtlich um 15.32 Uhr, also knapp 10 Minuten später, die Kleinstadt Curico erreichen würden. Die siehst du auch auf dem Bild. Die ist da links noch etwa, also quasi gefunden, ganz am linken Bildrand. Genau, und diese Stadt sollten sie überfliegen. Allerdings hat er dann schon 3 Minuten später und nicht 11 Minuten später durchgegeben, dass sie sich jetzt schon über Curico in Chile befinden würden. Und dann erhielt er auch schon die Erlaubnis, nach Norden abzudrehen und seine Höhe zu verringern. Um 15.30 Uhr gab er dann an, dass sie sich auf 4.500 Meter Höhe befinden würden. Doch schon 1 Minute später, als der Kontrollturm ihn erneut anrief, kam keine Antwort mehr. Das Flugzeug geriet in massive Turbulenzen. Sie sackten mehrfach um 100 Meter ab. Und als sie so tief waren, dass der Nebel sich lichtete, konnten die Passagiere aus dem Fenster die Bergspitzen sehen. Und zwar nur 5 Meter von der Spitze der Tragflächen entfernt. Da haben die dann auch begriffen, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft. Der Pilot und der Co-Pilot begingen nämlich einen gravierenden Fehler. Aufgrund von schlechter Sicht und sich schnell ändernden Windrichtungen schätzten sie ihre Position falsch ein und sie waren eben noch gar nicht in Chile. Sie waren noch gar nicht über Curico. Sie waren noch mitten in den argentinischen Anden, mitten im Gebirge und hatten dort gerade den Kurs gewechselt und die Höhe verringert. Als sie ihren Fehler bemerkten, versuchten sie noch panisch, das Flugzeug hochzuziehen, aber die Schneewehen und die Winde waren zu stark. Sie rammten mit dem rechten Flügel einen Berg und verloren den Flügel. Der flog dann über den Rumpf und riss das Heck des Flugzeugs komplett ab, mitsamt 5 Passagieren, die im hinteren Teil des Flugzeugs gesessen hatten. Sekunden später riss dann auch der linke Flügel ab, der Propeller fraß sich durch den Rumpf, dann stürzte der Rumpf auf einen Berg zu und glitt wie ein Schlitten meterweit den Hang herunter und dabei wurden weitere 2 Passagiere aus dem Rumpf geschleudert. In einer sehr großen Schneewehe kam es dann schließlich zum Stillstand, etwa so 1000 Meter unter dem Gipfel eines Berges und durch den Ruck dieses Stillstandes wurden dann etliche Sitze aus der Verankerung gerissen und nach vorne katapultiert. Auch das Gepäck fiel runter. Die meisten Passagiere wurden dann voneinander, von den Stühlen, vom Gepäck, von Trümmerteilen eingequetscht.
Was soll ich da sagen? Das ist halt krass, auch dass man das so rekonstruieren konnte, wie du mir das gerade einmal erzählt hast, weil am Ende hat man wahrscheinlich nicht so viel, also es gab ja keine Filmaufnahmen davon und das ist dann schon mal eine krasse Arbeit auf jeden Fall der Ermittler, das so zu rekonstruieren.
Ne? Ja.
Ja, nicht schön.
Es herrschte dann auch zuerst eine unheimliche Stille, aber dann merkten einige Passagiere, dass sie nicht tot waren. Also es gab Überlebende, die versuchten dann sich zu befreien. Man hörte Gebete, man hörte Stöhnen, Hilferufe und auch Leute, die geweint haben. Und diejenigen, die es tatsächlich geschafft haben, sich von alleine zu befreien, fingen dann sehr schnell an, unter der Anleitung des Mannschaftskapitäns Marcelo Perez, der auch überlebt hatte, sich um die anderen Passagiere zu kümmern. Also die haben dann erstmal quasi so ein Check-in gemacht. Wie geht's den anderen? Wen können wir erreichen? Wer hat überlebt? Wer nicht? Wo können wir versuchen, irgendwie einen Sitz wegzuziehen, um eine Person zu befreien? Und es waren insbesondere die 2 Medizinstudenten, Canessa und Zerbino, die eben geprüft haben, wie schwer verletzt die Leute waren. Und die waren beide 19. Also die waren jetzt wirklich noch beide am Anfang ihres Studiums.
Krass. Und was ich halt auch krass finde, ist, dass der Trainer oder wer auch immer offenbar eine ganz gute Wahl beim Kapitän halt hatte, weil der scheinbar eine natürliche Autorität halt hat, dass er auch in dieser extremen Situation eben die Verantwortung dann auch übernimmt, ja, und sagt, wir müssen jetzt irgendwie handeln und ich übernehme das jetzt. Ihr zwei, ihr habt schon mal ein halbes Semester Medizin studiert, ihr versorgt die jetzt und sowas.
Ja, es war natürlich auch erstmal ein Riesenchaos dann, sobald sich da halt manche bewegen konnten und der Kapitän hat halt dann wirklich dafür gesorgt, dass die sich jetzt erstmal irgendwie organisieren und ja, auch irgendwie erstmal checken, was für eine Lage die jetzt gerade gelandet sind.
Krass, ja.
Ein paar haben sich aber auch fluchtartig nach draußen begeben, weil sie Benzin gerochen haben und dachten, das springt jetzt hier gleich alles in die Luft. Ist nicht passiert, also es ist nicht explodiert. Aber als sie dann draußen waren, haben sie dann halt auch erstmal gesehen, in welcher Lage sie dann tatsächlich waren. Und zwar mitten in den Anden auf einem Berghang mit der Flugzeugnase Richtung Tal. Ringsherum hohe, schroffe Gebirgswände, hüfthoher Schnee. Es war bitterkalt und die meisten hatten nur Hemden mit kurzärmeligen Ärmeln an, Sportjacken und halt auch so dünne Schuhe, so Mokassins.
Krass, scheiße. Also klar, die waren halt von einem warmen Ort und wollten in einen anderen warmen Ort.
Ja,
ne?
Ja, genau. Es gab ringsherum kein Leben, keine Tiere, keine Pflanzen, nicht mal einen einzigen Grashalm. Und auf dem nächsten Bild kannst du jetzt noch mal einen etwas kleineren Ausschnitt sehen, wo sie ungefähr gelandet sind.
Ja, also das sagt mir natürlich leider noch ein bisschen weniger als auf der anderen Karte, weil ich jetzt gar keinen Referenzpunkt mehr habe. Aber was ich sagen kann, ist, dass das natürlich sehr, sehr lebensfeindlich aussieht. Also du hast ja gerade gesagt, kein Grashalm, kein gar nichts. Und wenn da nicht mal irgendwo ein Grashalm wächst, dann spricht das nicht für eine lebenswerte Umwelt dort an dem Ort.
Ja, ne? Und weswegen ich diesen Ausschnitt gewählt habe, du siehst halt auch, dass da drumherum nichts ist. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie Dörfer oder irgendeine Form von menschlicher Siedlung, die da jetzt irgendwie herausstechen würde, ne?
Nee, also da ist nichts, ja. Das kann man so klar sagen.
Die Leute, die dann eben draußen vor dem Wrack standen, sahen dann plötzlich, wie einer der Rugby-Spieler, Carlos Valletta, den Hang heruntergetaumelt war. Er war einer derjenigen gewesen, die aus dem Heck rausgeschleudert wurden. Und plötzlich lief er da lang. Sie winkten und riefen seinen Namen, aber Valletta wirkte völlig orientierungslos. Der schien sie gar nicht wahrzunehmen und bewegte sich leider fort vom Rumpf, weiter den Hang herunter, bis er dann schließlich stürzte und aus deren Blickfeld verschwand. Und aufgrund der Schneemassen konnten sie ihm leider nicht zur Hilfe eilen und sahen ihn nicht wieder.
Krass.
Zerbino und Canessa, das waren die beiden Medizinstudenten, die versuchten weiterhin mit großer Kraftanstrengung die Sitze auseinanderzunehmen oder auseinanderzuziehen und sich eben die Passagiere anzuschauen, die darunter verborgen waren, und stellten dann fest, dass 4 von ihnen durch den Sturz oder unmittelbar danach schon verstorben sind. Darunter der Mannschaftsarzt, der sicherlich von großer Hilfe gewesen wäre, und die Frau des Mannschaftsarztes, dann der Rugbyspieler Fernando Vázquez und Eugenia Parado, das ist die Mutter des Rugbyspielers Fernando Parado, genannt Nando, der selbst auch bei dem Flug dabei war, aber bewusstlos war. Also er war derjenige, der seine Mutter und seine Schwester mitgenommen hat.
Mhm.
Viele waren sehr schwer verletzt, manche hatten Kopfverletzungen und waren kaum oder gar nicht bei Bewusstsein. Einer der Jungen hatte ein Metallrohr in seinem Rumpf stecken, was ihn durchbohrt hatte. Und das zog Zerbino ihm in einem Ruck heraus und verband diese Wunde notdürftig mit Bandagen, die sie aus den Schonbezügen der Sitze hergestellt haben. Viele hatten auch Beinverletzungen, wie im besten Fall nur Quetschungen, im schlimmsten Fall einfache oder mehrfache Brüche oder auch abgetrennte Gliedmaßen. Einer hatte auch einen abgetrennten Muskel. Und auch hier haben die beiden Medizinstudenten die Patienten so gut versorgt, wie es eben mit den, ja, den wenigen Mitteln, die sie hatten, ging. Und ihnen hat viel in die Karten gespielt, dass die meisten so unter Schock standen, dass die halt gar nicht verstanden haben, was da gerade passiert. Also zum Beispiel der Junge, der das Rohr im Körper stecken hatte, der hat es halt gar nicht geschnallt.
So krass. Also das sind ja halt auch wirklich schlimme Verletzungen, die, selbst wenn die jetzt irgendwie ausgebildet gewesen wären, hätten sie ja nicht gesagt, ah ja, ich arbeite jetzt schon 4 Jahre in der Notaufnahme von Montevideo. Bei mir kommt jede Woche einer mit einem Rohr im Rumpf vorbei. Also das passiert
ja nicht. Ja, der eine, Sabino, war halt im 2. Semester.
Mhm.
Und ich glaube, Canessa immerhin im 2. Jahr, aber trotzdem, also es. Ja. Und du hast da ja auch einfach keine Mittel. Die hatten ja jetzt auch kein Desinfektionsmittel oder irgendwas anderes zur Hand.
Mhm. Ja, krass.
Ein Mann, Javier Metol, der litt an der Höhenkrankheit und konnte sich durch den Schwindel und die Übelkeit kaum bewegen, obwohl er eigentlich, abgesehen davon, unverletzt war und theoretisch hätte helfen können. Einer hatte komplett das Gedächtnis verloren und er half, Stühle zu verschieben, hatte aber keine Ahnung, wo er war, was er tat und warum. Und ein dritter hatte auch offensichtliche Kopfverletzungen und konnte immer wieder nur mit Mühe davon abgehalten werden, rauszugehen und den Hang herunterzulaufen, weil er halt gar nicht wusste, wo er ist. Und wie viele meinten dann auch immer, ja, ich gehe mal eben raus und kaufe eine Cola. So. Also die waren halt auch total, naja, am, wie sagt man?
Unter Schock.
Ja, und am Fantasieren auch. Um sich erstmal überhaupt einen besseren Überblick zu verschaffen und vor allem auch Platz zu schaffen, wurden alle Verletzten, die befreit werden konnten, erst einmal nach draußen gelegt. So konnten dann die Unverletzten dann die Trümmer eben rausschaffen und versuchen dann noch mehr Stühle rauszuschaffen. Aber es war immer noch ein riesiges Chaos im Rumpf. Sie waren auch alle überzeugt davon, dass sie bereits als vermisst gemeldet waren und Hilfe ja schon längst unterwegs sein müsste und beschlossen dann, das Funkgerät der Piloten zu nutzen, um das Ganze halt dann eben nochmal zu überprüfen und zu beschleunigen. Aber durch die ganzen Trümmer war die Tür zum Cockpit versperrt und man konnte es nur von außen erreichen. Also hat einer der Spieler, Moncho Sabella, Sitzpolster genutzt, um über dem Schnee quasi außen entlang zum Cockpit zu gelangen.
Also so als Schneeschuhe,
ja,
oder?
Ja, genau. Und konnte dann von dort auch aufs Cockpit zugreifen, hat dann aber festgestellt, dass das Cockpit eben ganz platt gedrückt war. Du hast ja vorhin noch diese Hundenase angesprochen, eben weil das ja auf diese Schneewehe gelandet ist und sich das Armaturenbrett tief in die Brust des Kommandanten Ferradas gebohrt hatte, der tot war. Der Pilot, der ja eigentlich Erfahrung sammeln sollte, Laguara, der hatte das gleiche Schicksal erlitten, war aber noch am Leben, war noch bei, also auch ansprechbar. Allerdings murmelte er die ganze Zeit nur, wir haben Curico überflogen und verlangte zum einen nach Wasser. Da gab es dann zum Glück genug Schnee, dass sie das halt als Wasser quasi genutzt haben. Und nach seiner Pistole, die sie ihm aber nicht gegeben haben. Also er wollte sich, selbst von seinem Leid befreien.
Ganz kurze Zwischenfrage. Hatte er seine Pistole mit an Bord?
Ja.
Okay. Andere Zeiten.
Ja, genau. Und also ihm war wahrscheinlich auch bewusst, dass er das halt nicht überleben wird. Tatsächlich haben die Jungen, also Sabella hat sich dann später auch noch Hilfe von anderen geholt, in dem Versuch, den Piloten zu befreien, was sie nicht geschafft haben, weil das alles zu verkeilt war. Sie haben ihm die Pistole trotzdem nicht gegeben, weil sie alle halt sehr katholisch waren und für sie Suizid halt ein ganz schlimmes Verbrechen war. Mhm. Und sie ihm dementsprechend diesen Wunsch nicht erfüllen wollten.
Oh.
Sie haben es noch geschafft, dem Piloten zu entlocken, wie man das Funkgerät einstellt. Allerdings hat es leider nichts gebracht, denn das war tot und hat nicht funktioniert. Sie konnten ihn, wie gesagt, nicht befreien, mussten ihn dann da im Cockpit erstmal zurücklassen und sind wieder zurück in den Rumpf zu den anderen gegangen. Es wurde dann relativ schnell klar, dass heute keine Hilfe mehr kommen würde. Es wurde halt schon dunkel, die Temperaturen fielen drastisch. Und deswegen schafften sie dann die Verletzten von draußen erstmal wieder in den Rumpf rein und machten sich bereit für die Nacht in den Anden. 32 Leute hatten überlebt.
Also ich finde es ja überhaupt krass, dass jemand überlebt hat, wenn ein Flugzeug abstürzt. Nun erklärt sich das natürlich auch sicherlich durch, dass es ja irgendwie jetzt nicht irgendwie aus 10.000 Metern einfach auf den Boden geklatscht ist, sondern dass die halt die Geschwindigkeit verlangsamt haben, langsam die Höhe verringert haben, dann gegen irgendwas gegengeklatscht sind und dabei eben nicht komplett gegen den Berg geschellt sind, sondern, wie du es eben beschrieben hast, so rumgeschleudert wurden und dies, das. Trotzdem nicht geil, aber ja, du hast ja auch nichts davon, dass du da überlebst, weil du bist dann halt in deinen Mokassins, bist du dann im Nirgendwo und die wissen ja wahrscheinlich nicht mal, dass die in Chile und in Uruguay keinen Schimmer haben, wo genau die sind, weil sie dachten, dass sie gerade Curico überflogen haben.
Mhm. Ja, und ja, also zu dem Zeitpunkt waren alle fest davon überzeugt, dass sie am nächsten Tag gerettet werden.
Mhm.
Das war halt das Einzige, woran sie sich klammern konnten in dem Moment. Und ob sie das wurden, erzähle ich dir gleich. Ihr Nachtlager sah erstmal so aus, dass sie im Rumpf insgesamt so 6 Meter Fläche hatten, die aber zur Hälfte noch voll war mit Sitzen und Trümmern. Also die haben es auch nicht geschafft, da alles rauszureißen, weil alles halt so mit so viel Wucht und Gewalt ineinander verkeilt war. Da war auch noch eine Frau, die halt auch so sehr eingeklemmt war, dass sie halt nicht befreien konnten, die ganz schlimme Beinverletzungen hatte, denen sie am Ende dann auch erlag. Und die Öffnung des Rumpfs, die war halt auch nicht irgendwie glatt und gerade, sondern halt so schief, dass halt auf der einen Seite waren es, glaube ich, irgendwie noch 8 Fenster, auf der anderen nur 4 Fenster. Es war halt so eine schräge Öffnung dann, die halt durch den abgerissenen Flügel entstanden ist. Und an dieser schiefen Öffnung bauten dann zwei der Jungen einen Schutzwall aus Koffern und Sitzen, um sich eben vor der Kälte zu schützen. Der war leider nicht ganz so stabil und fiel andauernd um. Den konnten sie dann erst am nächsten Tag nochmal so ein bisschen verstärken. Und direkt hinter diesem Schutzwall, da war es halt am kältesten, also je tiefer du reingegangen bist, desto wärmer wurde es, haben sie dann die Schwerstverletzten platziert, bei denen sie davon ausgegangen sind, dass sie halt eh nicht überleben werden. Die eine bessere Überlebenschance hatten, halt mehr zu schützen. Also so triage-mäßig. Neben den Schwerverletzten war dann aber trotzdem auch noch eine Gruppe Unverletzter, die halt immer wieder diesen Schutzwall neu aufgebaut haben, wenn da halt zusammengebrochen ist. Und die dann Wein getrunken haben, um sich warm zu halten. Denn ich hatte ja schon erzählt, dass die ganz viel Alkohol in Mendoza gekauft hatten.
Das ist keine gute Idee, ne?
In dem Fall war es wahrscheinlich auch keine allzu schlechte, weil sie hatten halt keine andere Wahl im Prinzip. Die anderen haben sich dann irgendwo zwischen Gepäck, Sitzen, Trümmern und auch Leichen hingelegt, waren halt alle viel zu dünn gekleidet und deckten sich dann mit diesen dünnen Nylonbezügen der Sitze zu. Aber sie mussten sich auch immer wieder alle gegenseitig abklopfen oder auch ins Gesicht schlagen oder sich die Gliedmaßen massieren, damit, naja, das Blut weiter zirkuliert und sie halt nicht erfrieren. Die Nacht war dann, wie man sich vorstellen kann, auch der absolute Horror. Es war kalt, dunkel, sie wussten nicht, ob und wann sie gerettet werden. Viele stießen immer wieder Schmerzensschreie aus, stöhnten, einige fantasierten, riefen nach ihren Müttern oder gerieten auch immer wieder in Streitereien, weil sie sich aufgrund des Platzmangels aus Versehen dann irgendwie getreten haben und dann eben auf die verletzten Beine oder so. Und ja, es einfach eine sehr unangenehme Situation für alle war.
Ja, klar, also willst du nicht drinstecken.
Kann man sich, glaube ich, auch einfach nicht vorstellen, wie man sich jetzt selber auch in dieser Situation verhalten würde.
Nee, absolut nicht. Das Krasse ist ja, dass, also jetzt nicht das wurde versucht zu simulieren, aber in der letzten Staffel Seven vs. Wild, da wurde ja, war das Szenario Flugzeugabsturz. Das heißt, die KandidatInnen hatten so ein, ja, hatten quasi dieses Szenario. Die waren wirklich in einer Wildnis, wo irgendwie nichts war. Sie hatten ein kleines Flugzeugwrack, aus dem sie sich so Schutz bauen konnten, wo sie auch rein konnten. Und ansonsten war da nichts außer halt der Zugang zu Trinkwasser. Also eigentlich nahezu wie in deinem Szenario, nur dass niemand von denen verletzt war und die alle Winterkleidung anhatten. Und, oder zumindest Herbstkleidung, manche waren halt nicht perfekt gekleidet. Aber unabhängig davon ist das Szenario eines Flugzeugabsturzes, bei dem niemand verletzt ist, ja ein sehr unrealistisches Szenario. Und das macht es ja halt nochmal so deutlich schwieriger, was du halt gesagt hast. Weil es ja nicht nur ist, ja okay, jetzt sind wir hier, jetzt versuchen wir irgendwie auszuharren, sondern sind Verletzte, da müssen irgendwelchen Leuten Stangen aus dem Oberkörper gezogen werden. Irgendjemand ist amputiert, da ist eine Leiche, da ist deine tote Mutter nebenan. Also das ist ja halt nochmal was ganz anderes. Und man kann und will das ja auch nicht so simulieren.
Ja,
ne?
Total. Und in dem Fall war dieser Schnee dann auch teilweise zum Vorteil, weil das die einzige Möglichkeit war, Schwellung zu kühlen. Also zum Beispiel Nando Parado, der hatte Kopfschwellungen, wo die am Anfang auch dachten, der überlebt es nicht, der stirbt daran. Aber ist er nicht. Also der ist dann nach ein paar Tagen aus dem Koma quasi wieder aufgewacht, nach 3 Tagen. Und wahrscheinlich hat der Schnee und die Kälte dabei geholfen, dass diese Schwellungen halt wieder abgeklungen sind. Aber es hat natürlich dann in dem einen Fall geholfen, aber in vielen anderen halt nicht, weil ja viele andere dann auch ganz andere Verletzungen hatten.
Krass, ja.
Am nächsten Morgen haben Zerbino und Canessa dann auch festgestellt, dass 3 weitere Menschen in der Nacht gestorben waren. Zum Beispiel auch diese Frau, die halt eingequetscht war unter den Sitzen, und auch der Pilot Laguara. Die Leichen wurden dann nach draußen in den Schnee gebracht, zumindest die Leichen, an die sie halt rankam, die sie befreien konnten. Und naja, wie du halt ja jetzt quasi auch schon angedeutet hast, die waren da mit Toten, die sie auch kannten, aber die hatten halt keine Zeit zum Trauern. Also die mussten sich mit ihren Schmerzen beschäftigen, mit ihren Wunden, mit den Wunden der anderen und sich halt ums reine Überleben kümmern und hatten da halt dann irgendwie auch gar nicht die Möglichkeit, ja, wirklich sich der Verzweiflung hinzugeben. Es gab jetzt nur noch ein einziges lebendes Mitglied der Flugzeugbesatzung, den Mechaniker Carlos Roque González. Der war allerdings psychisch sehr labil und kaum ansprechbar. Also er konnte den gerade so erklären, dass sie für die Inbetriebnahme des Funkgeräts die Flugzeugbatterien benötigten. Die befanden sich aber am abgerissenen und verschollenen Heck. Und ansonsten war er nicht dazu in der Lage, denen irgendwie Zuversicht zu geben oder irgendwelche Art von Informationen, die denen wirklich weiterhelfen würden. Da sie ja immer noch nicht wussten, wann sie gerettet werden, führte dann der Mannschaftskapitän Marcello, der das Kommando übernommen hatte, eine Inventur von allem Essbaren und Trinkbaren durch. An Getränken hatten sie noch 3 Liter Wein, 1,5 Flaschen Whisky, 1 Flasche Sherry Brandy, 1 Flasche Minzlikör und 1 Flasche Kirschlikör.
Oh, das klingt halt irgendwie wie so die Einkaufsliste für so eine Dorfparty, ja, ne?
Ja, das waren halt dann halt diese ganzen Geschenke, die die ja eigentlich gekauft hatten, um die dann halt irgendwelchen Verwandten mitzubringen.
Wem schenkt man denn eine Flasche Kirschlikör? Naja, gut.
Da sind wir vielleicht noch nicht in dem Alter angekommen.
Ja, oder nicht mehr in dem Alter.
Ja, und also zum Glück hatten sie halt eben nicht das Problem, dass sie kein Trinkwasser hatten, weil sie konnten halt den Schnee dafür nutzen. Beim Essen sah die Situation aber leider ganz anders aus. Sie hatten 8 Tafeln Schokolade, 5 Tafeln Nougat, ein paar Karamellbonbons, ein paar lose Datteln und getrocknete Pflaumen, 1 Päckchen Cracker, 2 Dosen Muscheln, 1 Dose Salzmandeln und 3 kleine Marmeladengläser. Und übrig waren 28 Menschen, die verpflegt werden mussten. Eigentlich 29, aber zu dem Zeitpunkt war Nando Parado halt noch bewusstlos.
Also ich lache jetzt aber irgendwie so in Anführungszeichen funny, dass der eine da immer noch bewusstlos ist und während die anderen da schon um ihr und sein Leben auch kämpfen, er das alles halt nicht mitkriegt.
Ja, also
ne?
Ja, in seinem Fall war das, glaube ich, eine ganz glückliche Wendung.
Ja, schon Wahnsinn.
Ja.
Was ich mich auch wundere ist, also die schenken sich jetzt nicht irgendwie, also die schenken sich schon eher Alkohol, anstatt dass sie so Tütensuppen, die es vielleicht nur in Uruguay gibt, nach Chile bringen.
Nee. Schade. Und Schokolade halt und Nougat, ne?
Ja, Nougat.
Ja, Marcello beschloss dann, die Rationierung des Essens zu übernehmen und darüber halt auch das Kommando dann zu behalten und zerschnitt 1 Tafel Schokolade in 28 Stücke, von dem eben jeder 1 bekam. Und dazu bekam jeder so 1 bis 2 Schlücke Wein aus einer Deo-Kappe und das musste fürs Erste reichen. Mehr gab's nicht. Ansonsten passierte auch nicht viel an diesem zweiten Tag. Sie warteten und verbrachten eine weitere Nacht im Wrack der Fairchild des Flugzeugs, weil es kam keine Rettung.
Hattest du schon mal gesagt, dass das Flugzeug Fairchild heißt?
Ich glaube nicht. Habe ich tatsächlich nicht gesagt. Aber das Flugzeug hieß Fairchild.
Ja, durchschnittlicher Flugzeugname, ja. Aber ist mir nur gerade aufgefallen. Ja.
Am dritten Tag war der Himmel dann endlich klarer und die Passagiere waren hoffnungsvoll, dass sie heute dann gerettet werden. Sie arrangierten sich in Arbeitsgruppen. Die eine Gruppe kümmerte sich um die Wasserversorgung, denn sie hatten zwar den ganzen Schnee, aber so einfach war es dann doch nicht, weil um den jetzt einfach in den Mund zu nehmen, war es auch teilweise zu kalt und der war auch sehr hart. Deswegen bauten die so eine Konstruktion mit halt diesen Flugzeugteilen, die da überall rumlagen, um quasi so einen Filter zu bauen, wo man den Schnee reintun konnte und der das dann halt so schmolz quasi. Eine zweite Gruppe, zu der dann eben Canessa, Zerbino und noch die einzige unverletzte Frau Liliana Metol gehörten, kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. Und die dritte Gruppe war für die Kabine zuständig, also das Ausräumen der Trümmer, das Errichten des Bettenlagers und auch das Trocknen der Sitzbezüge, damit sie die halt als Decken nutzen konnten. Also die haben dann immer tagsüber, wenn die Sonne dann wieder schien, dann alle Decken, Sitzbezüge und sowas oben auf das Flugzeug gelegt, damit es dann halt in der Sonne trocknen konnte. Und tatsächlich sichteten sie an diesem Tag gleich mehrere Flugzeuge, wovon 1 sogar mit den Tragflächen zu wackeln schien, was sie eben als Zeichen deuteten, dass sie auf jeden Fall gesehen wurden und gerettet werden. Canessa hat dann quasi so zur Feier des Tages eine Flasche Wein geöffnet und die mit seinen Patienten quasi geteilt. Aber kurz danach wurde er dafür stark gerügt vom Mannschaftskapitän, weil das war halt 1/3 der Gesamtration an Wein, die sie hatten. Und ja, dann hatte auch noch irgendjemand Schokolade geklaut, aber den Dieb dafür haben sie nicht gefunden. Der hat sich nicht gestellt.
Ja, also man kann es denen ja auch nicht verdenken, aber es ist halt sau unsolidarisch auch.
Ja,
ne?
Total. Also es ging ja dann wirklich um deren Leben. Das war halt das Einzige, was sie hatten. Ja, denn wie du dir vielleicht schon denken konntest, wurden sie auch an diesem Tag nicht gerettet. Und die Überlebenden waren hin und her gerissen zwischen Optimismus, dass die Rettungsmannschaften es vielleicht einfach nicht über den Luftweg schaffen konnten, weil es halt so schwierig war mit dem Wetter und deswegen über dem Landweg kommen würden, was halt vielleicht einfach länger dauern würde. Aber viele waren eben auch pessimistisch, glaubten, dass sie nicht gefunden werden, dass sie vielleicht auch schon für tot gehalten wurden. und es keine Chance auf Rettung gab. Ein paar überlegten bereits, ob sie selbst losziehen sollten, aber sie hatten ja keine Ahnung, wo genau sie sich befanden. Überall war hüfthoch Schnee. Und ja, laut dem verstorbenen Piloten wussten sie halt nur, dass sie ja Curico bereits überflogen hatten. Daraus schlossen sie dann, dass direkt hinter den Gipfeln im Westen grüne Täler und chilenische Dörfer sein müssten. Aber da waren halt trotzdem noch diese Gipfel im Weg.
Und sie haben ja Curico auch nicht überflogen.
Ja, also. Aber das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und so zogen dann die Tage ins Land. Am fünften Tag nach dem Absturz wollten dann vier der Spieler tatsächlich den Berg im Westen erklimmen. Erstmal nur, um zu sehen, was dahinter liegt und ob da halt tatsächlich diese grünen Täler sind. Sie hofften auch ein bisschen darauf, dass sie das Heck des Flugzeugs finden würden, wo sie ihrer Vermutung nach noch Ersatzkleidung, Lebensmittel und auch eben diese Batterien für das Funkgerät finden wollten. Sie bauten sich dann aus diesen Polstersitzen alle so Schneeschuhe und zogen los, aber schon nach paar hundert Metern mussten sie pausieren, waren völlig erschöpft durch die dünne Luft und diesen hüfthohen Schnee und das, obwohl die vier Sportler in ihrer Bestform waren. Dann schafften sie es halt so ein bisschen hoch und stellten fest, dass ihr komplett weißes Flugzeug aus der Luft unmöglich zu sehen war, inmitten dieser Schneelandschaft. Also da haben sie dann erstmal verstanden, warum diese Flugzeuge, die über sie geflogen sind, nicht irgendwie reagiert hatten, weil sie waren nicht zu sehen. Und das hat natürlich dann nicht gerade dazu beigetragen, dass sie jetzt mehr Hoffnung und mehr Zuversicht hatten. Dann ist auch noch einer der Personen, der da mit dabei war, in eine Gletscherspalte gestürzt und konnte gerade noch so gerettet werden. Sie haben dann die Expedition abgebrochen und sind dann sehr frustriert zurückgekehrt. Es schien unmöglich, über diesen Berg zu kommen. Und wenn halt schon die vier Fittesten und Sportlichsten es nicht schafften, wie sollte es irgendwer anders schaffen? Wie sollten auch die Rettungsleute das schaffen? Und vor allem wann? Und würde das dann noch rechtzeitig sein? Ein großes Problem war die Verpflegung natürlich. Die ersten dachten in diesen Tagen dann heimlich daran, dass sie, wenn der Hunger zu groß wird, das Fleisch der Verstorbenen essen mussten. Erst redeten ein paar nur sehr vorsichtig darüber, so in Zweiergesprächen, niemals in der Gruppe. Aber je mehr Zeit verging, kam immer mehr zu dem Schluss, dass sie eigentlich keine andere Wahl hatten, wenn sie überleben wollten.
Ja, das ist dann auch dieser Part der Geschichte, den wahrscheinlich alle kennen.
Ja.
Dann ist es tatsächlich die Geschichte, aber wie du ja aus den letzten Minuten gehört hast, weiß ich ansonsten nicht allzu viel darüber und bin tatsächlich sehr gespannt, was du mir noch alles erzählen wirst.
Da bin ich ja beruhigt. Ja, sie warteten auf jeden Fall auch noch damit. Nando Parrado ist dann auch irgendwann aus seinem Koma erwacht. Doch kurz danach, am neunten Tag nach dem Absturz, ist dann seine Schwester Susanna auch verstorben, nachdem er seine Mutter schon gestorben ist, die halt auch die ganze Zeit über sehr schwer verletzt war, nur fantasiert hatte, gefiebert hatte, nach ihrer Mutter gerufen hat und gar nicht verstanden hat, wo sie ist und auch Nando gar nicht mehr erkannt hat. Und Nando, der selbst noch dabei war, sich von seinen Verletzungen zu erholen, noch sehr schwach war, war plötzlich tief erfüllt von so einem riesigen Lebenswillen. Denn der Gedanke an seinen Vater, der halt nun davon ausgehen musste, seine ganze Familie verloren zu haben, hat in ihm den Entschluss geweckt, unbedingt einen Weg rauszufinden. Koste es, was es wolle. Und nur mit Mühe konnten die anderen ihn zurückhalten, jetzt sofort rauszustürmen und seinen Weg daraus zu suchen. Es waren ja zu dem Zeitpunkt noch 28 Überlebende. Und was glaubst du, warum ist bis dahin noch keine Rettung gekommen?
Ich glaube, es hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einmal hatten die ja wahrscheinlich völlig falsche Koordinaten, weil die letzte Info des Towers in Santiago de Chile war ja ganz offenbar, dass dieses Flugzeug diesen Ort Curico schon überflogen hat und dementsprechend, weiß nicht, sie vielleicht eher in der letzten Bergkette suchen oder sonst irgendwas. Also das wird ja mit der Ortung recht schwierig sein. Du hast ja auch vorher beschrieben irgendwie, dass das Drüberfliegen halt sehr anspruchsvoll gewesen ist und ja, da wird kein Pilot öfters mal so rausschauen, nehme ich an. Das Zweite ist, die werden vermutlich auch keinen großen zeitlichen Druck verspürt haben, weil sie gesagt haben, naja, die sind da halt gegen den Berg gekracht. Wir wollen das schon finden, aber es geht für uns eigentlich nur darum, den Tod der PassagierInnen zu bestätigen und nicht um Leben zu retten. Das ist jetzt meine Theorie.
Also es ist ein bisschen Wahrheit mit dabei und ein bisschen nicht. Denn ja, wie man sich, denke ich, denken kann, nachdem die Verbindung zwischen dem Flugzeug und dem Flughafen in Santiago abgebrochen war, wurde sofort die chilenische Luftwaffe informiert. Und noch am gleichen Tag wurde dann die Strecke zwischen dem Flughafen und dem Planchón-Pass abgeflogen. Aber weil dann über dem Pass ein Schneesturm wütete, konnte man halt an diesem ersten Tag nichts entdecken, musste umkehren und ja, hatte keine neuen Informationen. Man hat sich aber tatsächlich sehr schnell gedacht, dass die Angaben des Fairchild-Piloten, sie hätten Curico bereits überflogen, falsch gewesen sein musste. Also das konnten sie sich dann doch zusammenreimen, auch weil sie halt den Weg zwischen Curico und Santiago de Chile auch abgeflogen sind und das auch besiedelt war. Also da hätte man einfach mitbekommen, wenn die auf der Strecke abgestürzt worden wären. Das heißt, dass sie da gar nicht erst angekommen sind, konnten sie sich denken und konnten dementsprechend auch das Suchgebiet etwas eingrenzen. Aber eben mit den Bergen, mit teilweise mehr als 4500 Meter Höhe, mit Tälern, in denen 6 bis 30 Meter Schnee lag, dann natürlich auch noch den Temperaturen von bis zu 40 Grad, minus 40 Grad nachts und diesen starken Turbulenzen unterhalb der Gipfelhöhe war die Suche halt einfach schwierig bis unmöglich. Also da konnten halt eh nur die ausgebildetsten Piloten hin und selbst die gingen damit ein enorm hohes Risiko ein. Gesetzlich war die Luftwaffe verpflichtet, 10 Tage lang nach dem Wrack zu suchen, nachdem so ein Unfall passiert ist. Und an 2 von diesen 10 Tagen war es aufgrund der schlechten Wetterbedingungen überhaupt nicht möglich. Die haben sie dann auch nicht irgendwie hinten dran gehangen. Mhm. Und schon am 21. Oktober, was sogar nur 9 Tage danach war, haben sie dann offiziell die Suche eingestellt. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt, weil man auch davon ausging, dass das sowieso niemand überlebt haben könnte.
Ja, aber da haben sie jetzt aber auch jetzt nicht unbedingt ausgereizt, was sie hätten machen können.
Ja. Also. Die Angehörigen schwankten zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Einige retteten sich in Gebete, manche nutzten tatsächlich ihre recht einflussreichen Kontakte zu Militär und Politik und stellten selbst Suchtrupps zusammen. Andere befragten Wahrsager aus aller Welt und gingen halt irgendwelchen Gerüchten nach, die sich allesamt als falsch erwiesen. Also von irgendwo sei das Flugzeug brennend abgestürzt hin zu irgendwie Wahrsagern, die behauptet hätten, das würde an irgendeinem Teich oder an irgendeinem See liegen. Und ja, leider gingen die Angehörigen dem auch oft nach und stellten dann Suchtrupps zusammen, die dann halt irgendwie da nach irgendeinem See gesucht haben oder die zum Beispiel irgendwelche Hirten versucht haben aufzuspüren, die angeblich irgendwas gesehen haben sollen und so. Und das war alles unfruchtbar.
Ja. Aber auch irgendwie ein bisschen inkonsequent, dass die so katholisch sind, dass sie jemanden nicht von seinem Leid erlösen wollen, aber dann Wahrsager befragen.
Ja, also so Wünschelrouten.
Ja, das habe ich befürchtet, ja.
Ja, ich glaube, man greift dann einfach zu jedem Strohhalm, den man halt gerade in so einer ausweglosen Lage, wo du ja wirklich nichts dran ändern kannst, ne? Mhm. Naja. In der Zwischenzeit hatten die Überlebenden ein kleines Transistorradio gefunden, das dann einer der jungen Roy Harley auch zusammenflicken konnte und zum Funktionieren gebracht hat. Und während dann die Überlebenden halt auch immer schwächer wurden, immer mehr an Hunger, an der dünnen Luft und an den Umständen leideten, hörten sie dann am 11. Tag die Meldung, dass die Suche eingestellt wurde. Und wie du dir vorstellen kannst, war die Verzweiflung nicht in Worte zu fassen.
Ja.
In diesen Tagen sind dann nahezu alle Überlebenden zu dem Schluss gekommen, dass sie nur eins tun konnten, wenn sie weiterhin überleben wollten, und zwar das Fleisch der Verstorbenen essen. Es gab keine Alternative, es gab keine Pflanzen, keine Tiere und die mageren Schokoladenreste, die sie hatten, neigten sich dann halt inzwischen auch sehr dem Ende zu. Die Überwindung, das tatsächlich dann zu tun, tatsächlich das Fleisch zu essen, war gigantisch. Vor allem, weil durch die Kälte die Verstorbenen auch gut konserviert waren und halt noch genauso aussahen, wie sie halt zu Lebzeiten ausgesehen haben. Also man konnte das jetzt auch nicht irgendwie verfremden oder so. Und alle kannten einander und man ist ja auch nicht einfach so Menschen. Also das hat ja auch niemand irgendwie Erfahrung damit oder sowas.
Ja, ich glaube halt auch, die meisten würden sich schwer tun, ein Tier zu essen, wenn es sehr aussieht wie ein Tier, das sie persönlich kennen. Ja. Also, ne?
Ja, und dann waren natürlich auch noch alle sehr gläubig. Und ja, das hat auf jeden Fall alles nicht dazu beigetragen, dass sie jetzt schnell diesen Entschluss gefasst haben. Sie beriefen dann eine Vollversammlung ein, um darüber zu diskutieren, wie sie jetzt weiter vorgehen sollten. Ein paar waren strikt dagegen. Die glaubten weiterhin daran, dass sie gerettet werden würden, dass sie es irgendwie rausschafften, obwohl sie auch immer weniger Energie hatten. Und dazu kam ja auch noch der Ekel und eben dieses ethische Bewusstsein. Aber am Ende hat eigentlich genau die Religion dazu geführt, dass sie letztendlich alle überzeugen konnten, es doch zu tun oder zumindest zuzulassen, weil sie sich dann quasi auf dieses Narrativ einlassen konnten, dass es der Wille Gottes sei, dass sie am Leben blieben.
Ah.
Und dass diese Leichen, die ja in so einer guten Verfassung waren, dadurch, dass sie halt gefroren waren quasi, dass die denen geschenkt wurden, damit sie überleben können. Und die meisten waren sich dann auch einig, dass sollten sie selbst sterben, sie quasi ihr eigenes Fleisch ihren FreundInnen schenken wollen würden und auch verzehrt wollen würden, damit die anderen überleben können. Also quasi so als Akt der Nächstenliebe.
So wie Jesus.
Ganz genau, tatsächlich kommt da auch die Verbindung zu Jesus, weil das haben die dann auch irgendwann gesagt, dass Jesus ja auch den Leib Christi geschenkt hat. Und ja, in dem Kontext finde ich es irgendwie ganz passend, dass das unsere Osterfolge ist.
Ja, ja. Aber also bei Jesus war das halt schon eine Metapher, ne?
Ja.
Gut, aber ich meine, Jesus war ja auch nicht in den Anden gefangen, sondern hat im Nahen Osten gechillt.
Ja. Jesus war da in dem Sinne vielleicht ein bisschen privilegierter als die 28 Überlebenden. Am Ende der Versammlung gab es immer noch ein paar, die kein Menschenfleisch essen wollten, aber zumindest waren sich dann am Ende alle einig, dass sie es zulassen würden und niemanden verurteilen würden, der das tat. Und sie einigten sich auch darauf, dass sie aus Respekt gegenüber Nando die Leichen seiner Schwester und Mutter nicht anrühren würden. Ich meine, es waren auch ein paar andere Verwandte dabei. Ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie eine Wertung einzubauen. Das waren dann in Anführungsstrichen nur Vetter.
Mhm.
Aber es waren insgesamt auch sehr wenig Frauen, die halt bei diesem Flug dabei waren. Vielleicht hat das noch irgendwie mit reingespielt. Irgendwie, keine Ahnung, heiliges Mutterbild oder so. Aber da waren sich auf jeden Fall alle einig, dass die beiden nicht verzehrt werden.
Na gut. Also ja. Ist ja wahrscheinlich ganz gut für Nando. Ja. Aber die Logik dahinter erschließt sich mir auch nicht. Aber gut für ihn.
Ja. Es hat sich dann auch immer nur ein Teil dieser Mannschaft um die Verpflegung mit Fleisch gekümmert, sprich darum halt das Fleisch dann auch zu besorgen und zu verteilen. Die Details spare ich jetzt hier mal aus, aber heißt, es haben sich jetzt auch nicht alle irgendwie beliebig bedient oder so, sondern das ging alles sehr strukturiert ab. Nachdem die Überlebenden nun wussten, dass sie ja erstmal auch nicht gerettet werden, dass die Suchaktion erstmal abgeblasen wurde, schöpften sie aber neuen Mut für eigene Rettungsversuche. Also sie haben es tatsächlich hinbekommen, nicht in dieser Verzweiflung zu verharren, sondern sich zu sagen, na okay, jetzt erst recht, jetzt nehmen wir unser Schicksal in die Hand und warten halt nicht einfach, sondern machen was.
Mhm.
Und noch am gleichen Tag brachen drei Männer auf, wieder drei kräftige, sportliche Rugbyspieler, die aber natürlich völlig unzureichend gekleidet und unterernährt waren. Und sie wollten hoch zu einem der Gipfel, um sich von dort auch einen Überblick zu verschaffen und, naja, starben fast bei dem Versuch, weil sie den Weg komplett unterschätzt hatten und auch die Anstrengung und dann letztendlich auch im Freien übernachten mussten mitten am Hang. Sie haben es überlebt, aber sie sind fast erfroren dabei.
Ja, die sind ja immer noch nicht, also die sind ja nicht besser ausgerüstet, die haben ja nicht plötzlich eine Jacke oder so.
Ja, genau. Und einer der drei, die mit dabei war, das war auch der Sabino, der ein Medizinstudent, der ist auch noch fast schneeblind geworden, weil die hatten zwar alle Sonnenbrillen, aber bei ihm saß die nicht gut und ist immer wieder runtergerutscht, sodass er halt dann ohne zu merken immer so über den Rand geschaut hatte und da halt auch sehr lange mit zu kämpfen hatte. Ja, sie haben auf ihrem Trip, also am nächsten Tag sind sie dann auch zurückgekehrt, sie haben da eigentlich nichts gefunden, außer dass sie noch weitere Gipfel gesehen haben, noch ein paar Trümmerteile gefunden haben und tatsächlich auch noch eine Leiche gefunden haben von einer Person, die halt auch quasi mit dem Heck rausgeschleudert wurde. Ja, und als sie dann zurückkehrten, war die Motivation der anderen noch geringer, weil, ja, jetzt sind wieder drei kräftige junge Männer wiedergekommen, die kaputt und erfolglos waren.
Mhm.
In den nächsten Tagen versuchten sie dann wieder, sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren. Sie versuchten irgendwie Ordnung ins Flugzeug zu bekommen, kümmerten sich um ihren Energiehaushalt, um das mal positiv zu formulieren, und beschlossen dann auch eine feste Expeditionstruppe zusammenzustellen, die sie immer besser füttern wollten und die auch weniger Aufgaben übernehmen sollte, damit sie halt mehr Energie sammeln konnte und fitter bleiben sollte als alle anderen. Aber 2,5 Wochen nach dem Absturz ereilte sie dann ein erneutes Unglück. Mitten in der Nacht überrollte eine Lawine den Flugzeugrumpf, die ebenso schlimm war wie der Absturz. Viele waren komplett überdeckt vom Schnee, konnten sich nicht bewegen. Und einige der Überlebenden berichteten später von Nahtoderfahrungen.
Boah, also man fragt sich da ja auch, was kann halt alles schiefgehen, ne? Es ist da irgendwie.
Ja, also es gab zum Glück 3 Passagiere, die nicht komplett mit Schnee bedeckt waren, die es halt irgendwie, die eine günstige Position hatten oder es rechtzeitig gemerkt hatten. Und die konnten dann halt auch, also wie im Wahn, die anderen irgendwie freischaufeln. Und sie wussten ja auch gar nicht, wo genau jemand liegt. Die mussten halt irgendwie immer raten. Und konnten halt einige der Überschütteten freischaufeln oder zumindest so irgendwie quasi so einen Schacht buddeln, damit die atmen konnten. Aber 8 Personen konnten nicht gerettet werden. Und darunter auch der Mannschaftskapitän Marcello und auch Liliana Methol. Das war die einzig übrig gebliebene Frau und die Partnerin von Javier Methol, der auch mit an Bord war und der überlebt hatte.
Mhm.
Es waren also nun wieder einige ihrer liebsten Menschen tot und zu einem Überfluss rauschte auch noch eine Stunde später eine zweite Lawine über sie hinweg, die quasi glücklicherweise, weil der Eingang schon versperrt war, dann nur über sie hinweg rauschte, aber die sie dann auch komplett unter Schneemassen begrub. Und es hat dann auch nicht geholfen, dass die nächsten Tage ein Blizzard draußen tobte und die nur noch 19 Überlebenden im Flugzeug eingeschlossen waren. Sie hatten 2 Tage lang nichts zu essen, außer Schnee und mussten sich gegenseitig immer wieder massieren, schlagen oder auch auf ihre Hände urinieren, damit sie halt der Kälte irgendwie trotzen konnten. Und letztendlich mussten sie dann auch dazu übergeben, eine der quasi kürzlich erst verstorbenen Leichen dann zu essen und das halt vor den Augen aller. Also ansonsten hat es ja ein kleines Team halt irgendwie abseits gemacht, damit auch nicht alle das sehen mussten, aber da hatten sie halt dann einfach keine andere Wahl. Trotzdem war für alle Hoffnung das Wichtigste. Also sie gaben die Hoffnung nie auf.
Das finde ich halt so krass, weil ich meine, du hast ja gar keinen Anhaltspunkt.
Mhm.
Das hätte ich dich sowieso noch gefragt. Was hat die Leute angetrieben? Jetzt hast du ja gesagt, Hoffnung, was sehr diffuses Gefühl ist angesichts deren Lage. Weil die wissen, es wird nicht mehr nach denen gesucht. Die werden auch nicht zufällig gefunden werden, weil irgendwie 2 Lawinen über dem Flugzeug liegen und es aussieht, als wäre nie irgendwas gewesen. Ja, okay, die Familien vielleicht.
Ja.
Wow, also dass die jetzt halt nicht irgendwie sagen, ach komm, wir holen uns jetzt, versuchen da ins Cockpit reinzukommen und versuchen uns alle die Pistole von diesem wahrscheinlich inzwischen gestorbenen Co-Piloten da.
Ja, genau, das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, doch ich glaube schon, der ist auch in der ersten Nacht, ist er dann auch gestorben, ja.
Aber also, krass, dass da noch ein Lebenswille ist.
Ja, das finde ich auch richtig krass. Also sie haben dann auch Briefe an ihre Angehörigen geschrieben, aber auch nur ein paar von ihnen, weil ganz viele gesagt haben, ich schreibe keine Briefe an meine Angehörigen, weil ich werde die wiedersehen. Und wenn ich einen Brief schreibe, habe ich die Hoffnung aufgegeben. Also es ist ganz krass. Da waren halt, also natürlich hat das auch nicht auf alle zugetroffen. Es gab welche von denen, die immer mehr die Hoffnung verloren hatten, die sich immer mehr dieser Verzweiflung, der Lethargie auch hingegeben haben, die auch quasi das Essen verweigert hatten. Aber es gab eben auch ganz viele, die das nicht getan haben, die auch sehr zum Glauben gefunden haben. Also das war sicherlich auch ein ganz großer Treiber. Also viele haben gesagt, sie haben da so sehr Gottes Gegenwart gespürt, ihres Gottes. Aber halt auch dieser reine Überlebenswille, ne? Also zum Beispiel dieser Nando Parrado, der einer der bekanntesten Überlebenden ist, der hat ganz doll diesen Willen gehabt, wir schaffen es hier raus. Also sogar ein bisschen zu doll, weil die halt ihn immer wieder bremsen mussten. Oder auch zum Beispiel Javier Methol, von dem ja die Frau jetzt durch die Lawine gestorben ist, die hatten halt Kinder, die nicht zum Glück beim Flug mit dabei waren. Aber eben auch so dieser Gedanke an ihre Verbliebenen, an die Familien oder ganz viele von den Jungen hatten auch Verlobte irgendwo. Das war halt auch so ein Antrieb, weiterzumachen.
Ja, okay, die hatten halt noch was, für das es sich zu leben lohnt. Genau. So, ne?
Ja.
Ja.
Als sie noch in Mendoza gewesen waren, wo sie ja diese Zwischenlandung gehabt hatten, hat ein Taxifahrer einem der Jungen erzählt, dass am 15. November quasi so der Sommer anbricht und es dann endlich wärmer wird und der Schnee schmilzt und so. Und das hatte sich eben einer der Jungen gemerkt und deswegen beschlossen die Überlebenden, dass der 15. November ihr Stichtag sein soll und dass sie da eine nächste Expedition starten würden, um da rauszukommen. Also die haben sich auch immer wieder so Marker gesetzt. Bis dahin haben wir es geschafft so. Vier wurden dann dafür ausgewählt, die fortan eben mehr Fleisch bekommen sollten, die auch weniger anstrengende Aufgaben übernehmen sollten, weil halt durch diese dünne Luft war halt auch sowas wie Wasser besorgen oder so, war halt alles anstrengend. Und zu diesen vier Auserwählten gehörte eben Nando Parado, der halt diese krasse Willenskraft hatte, Roberto Canessa, der Medizinstudent, dessen Spitzname Muscolo war, weil er sehr muskulös war.
Oh Mensch, toller Spitzname, ja.
Antonio Vicentin, der ebenfalls auch sehr motivierend und sehr mental stark war. Und Numa Tocati, der klein und muskulös war, aber auch sehr stark abgebaut hatte in der Zeit. Also der hatte auch eine Verletzung davongetragen von dem Absturz und hatte auch eine sehr große Abneigung gegenüber dem Fleisch, weswegen er natürlich auch nicht wirklich zu Kräften kam. Sie konnten trotzdem nicht verhindern, dass zwei weitere Jungen ihren Verletzungen erlagen, die sie sich dann beim Absturz noch zugezogen hatten und dann halt an den Infektionen oder an den Begleitumständen verstarben. Und das und diese ständige Alarmbereitschaft, dass ja auch jederzeit eine neue Lawine kommen könnte, hat dann diesen Druck extrem erhöht, dass sie sich eben zeitnah um ihre eigene Rettung kümmern mussten. Der erste Expeditionsversuch, den diese vier Auserwählten dann am 15. November starteten, die haben dann auch mehr Kleidung bekommen, also quasi das, was die anderen bei sich hatten oder was sie da in den Koffern gefunden hatten. Ja, der erste Versuch wurde nach 3 Stunden aufgrund von zu starkem Schneefall abgebrochen.
Okay. Mhm.
Und am gleichen Tag starb auch noch ein weiterer Mann, der junge Mann, der mit dabei war. Also es war wieder ein Rückschritt.
Ja, wie eigentlich alles. Also ich bin mal gespannt, wann es... Ich weiß tatsächlich nicht ganz, wie es ausgeht, deshalb bin ich super, super gespannt. Ich habe natürlich einen Hint, dass mindestens einer überlebt, weil wir so viel wissen, aber an sich bin ich halt wirklich gespannt, wie sich diese Geschichte, die seit Minuten oder für die seit Tagen, aber seit du es mir erzählst, seit Minuten immer schlimmer wird, dann doch noch irgendwie zum Guten wendet.
Also ich kann sagen, dass jetzt zumindest ein kleiner Höhepunkt kommt. Denn 2 Tage später wurde das Wetter endlich besser und Parado, Canessa und jetzt nur noch Vicentin brachen erneut auf, diesmal ohne Tocati, weil sein Bein sich erneut entzündet hatte und er halt nicht mobil war. Und sie gingen mit dem Ziel, zu Parados Geburtstag am 9. Dezember wieder zu Hause zu sein, also in Montevideo, um dann halt auch eine riesige Party zu schmeißen mit allen, die überlebt haben und allen Angehörigen. Sie fanden bei dieser Expedition nicht Chile, aber dafür das verschollene Heck mit Cola, mit weiterer warmer Kleidung, ein bisschen Essen und sehr vielen Zigaretten, was auch ganz wichtig für die war. Und einer sehr wichtigen Erkenntnis, und zwar, dass die Richtung, die sie eingeschlagen hatten, die falsche war und sie auf dem Weg nur weiter in die Anden laufen würden. Also sie konnten für sich dann schon mal feststellen, sie müssen auf jeden Fall in Richtung Westen, weil sie sind halt jetzt bei der Expedition quasi ins Tal hineingelaufen. Außerdem fanden sie die Batterie des Funkapparats, die war dann aber zu groß, um sie quasi auf so einem selbstgebauten Schlitten wieder mit zum Rumpf zu nehmen, weil es auch berghoch ging dann. Deswegen haben sie sich da erstmal dann nochmal 2 Tage ausgeruht, um wieder ein bisschen mehr zu Kräften zu kommen und sind dann erstmal wieder zurück zum Rumpf mit der Absicht, wiederzukommen mit dem Funkgerät quasi.
Ah, dann quasi nicht die Batterie zum Funkgerät, sondern genau, das Funkgerät zur Batterie zu bringen.
Genau.
Ah, krass. Ja.
Ja, als sie dann wieder zurückkamen, fanden sie leider heraus, dass ein weiterer Junge, Rafael Escavaren, an seinen Verletzungen gestorben ist. Also es ging halt weiter mit den Toten, was sie auch immer wieder daran bestärkt hat, dass sie halt, also dass jeder Tag zählt, dass sie sich einfach beeilen müssen damit. Sie bauten dann tatsächlich das Funkgerät aus dem Armaturenbrett des Cockpits aus, was auch einige Zeit gedauert hat und sehr anstrengend war. Da waren ja auch immer noch die Leichen der Piloten, die halt so eingekeilt waren. Und danach brachen dann die 3 Expeditionsteilnehmer, Parado, Canessa und Vicentin, zusammen mit Roy Harley auf zum Heck. Roy Harley ist der, der das Radio zum Laufen gebracht hat. Und weil er das getan hat, wurde er da zum Technikexperten. Auch wenn er sich sehr gewehrt hat, er hat geweint und meinte, ich kann kein Funkgerät zusammenbauen. Und die haben ihn gezwungen und haben gesagt, du hast dieses Radio zusammengebaut, du bist unsere einzige Hoffnung.
Man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Ich meine, die Ärzte von denen, man hat auch 2 Semester Medizin.
Ja.
Also.
Leider hat es trotzdem nicht geklappt. Also Roy Harley hat das schon ganz richtig eingeschätzt. Es lag auch nicht an seinen Fähigkeiten. Sie blieben insgesamt 8 Tage beim Heck. Aber sie konnten keine Verbindung herstellen. Und im Nachhinein hat man herausgefunden, dass das auch wirklich einfach technisch nicht möglich gewesen wäre, weil die Batterie im Heck nicht ausgereicht hätte. Also man hätte quasi den ganzen Motor des Flugzeugs gebraucht, damit es genug Volt hat, krass, um das zum Laufen zu bringen.
Was ist das für ein Funkgerät?
Ja, 70er. Ja. Ja, also da haben die Jungs nichts falsch gemacht, aber sie hätten es auch einfach nicht richtig machen können. Ja, sie haben eben alles ausprobiert, haben sich dann immerhin aus den Materialien, die sie im Heck gefunden haben, noch einige Hilfsmittel zusammengestellt, zum Beispiel einen Schlafsack, so einen größeren. Sie haben halt also wirklich alles an Beschichtung darunter gerissen und halt alles versucht zu verwenden, aber mussten dann schließlich zurückkehren zum Rumpf und hörten dann im Radio, dass nun die uruguayische Luftwaffe auf Druck der Angehörigen anfing, nach ihnen zu suchen. Also taten sie Folgendes, sie hinterließen sowohl beim Heck als auch beim Rumpf riesige Kreuze, die sie behelfsmäßig aus Koffern oder auch einfach quasi aus ihren Schritten in den Schnee gedrückt haben und dann auch noch so Highlights wie zum Beispiel die neonfarbenen Jacken der Piloten dazugelegt hatten, in der Hoffnung, dass zumindest das gesehen wird. Aber diesmal wollten sie sich eben nicht darauf verlassen, dass wirklich jemand kommt, auch weil es halt immer wärmer wurde, langsam Tauwetter eingesetzt hat. Was auf der einen Seite natürlich gut war, auf der anderen Seite aber auch bedeutete, dass das Fleisch schneller verfaulte, beziehungsweise die Leichen halt einfach verwesen. Mhm. Und zwar noch sehr langsam zu dem Zeitpunkt, aber sie waren, also was sie ja wirklich sehr gut gemacht haben, war einzuschätzen, dass sie alles irgendwie gut rationieren müssen. Und Weihnachten hat sich ja auch genähert. Also das war für sie halt so der nächste große Marker. Mhm. Sie wussten schon, sie schaffen es nicht zu Parados Geburtstag am 9. Dezember nach Hause, aber sie wollten unbedingt Weihnachten wieder bei ihrer Familie sein. So bereiteten sie sich also auf ihre, naja, vermeintlich letzte große Expedition vor. In der Zeit starb dann leider auch noch Turcati, also derjenige, der ja eigentlich sogar noch dabei sein sollte bei der Expedition, dessen Beininfektion sich aber immer mehr verschlimmert hatte, der immer schwächer wurde und es dann letztendlich nicht schaffte. Und so waren es am Ende nur 16 Überlebende. Sie wussten alle, das war jetzt ihre letzte Chance zu überleben, auch weil sie natürlich sich diese Kräfte ja nicht beliebig einteilen konnten. Also sie wurden ja trotzdem alle immer schwächer, auch die, die halt mehr Essen bekommen haben. Und das Essen war ja auch begrenzt. Parado, Vicentin und Canessa machten sich also auf dem Weg, um diese riesigen Berge im Westen zu bezwingen, da ja im Westen Chile liegen sollte. Auch wenn sie halt wussten, achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Sie haben sich inzwischen auch gedacht, dass sie Curico nicht überflogen haben, weil sie beim Piloten auch noch so eine Karte gefunden hatten und, naja, ja gesehen haben, dass da keine grünen Täler sind und sowas, aber sie waren trotzdem davon überzeugt, dass im Westen Chile sein muss.
Mhm. Haben sie ja ungefähr auch recht damit, richtig, nur halt nicht so genau.
Ja. Ja. Sie haben es dann tatsächlich zu dritt geschafft, den höchsten Berg in der Umgebung zu bezwingen und zum Gipfel zu steigen. Und konnten von dort aus sehen, erst einmal, dass überall um sie herum weitere Berge waren, aber tatsächlich auch, dass es im Sichtfeld kleiner werdende Berge gab und dort dann auch kein Schnee mehr lag. Und daraus schlossen sie, dass die Anden dort irgendwo aufhören mussten und das die richtige Richtung wäre. Oh. Allerdings wäre es bis dorthin sicherlich ein Fußmarsch von 5 Tagen und sie hatten halt zu dritt eine Verpflegung für 10 Tage mit dabei. Und deswegen beschlossen sie, dass Vicentin zurück zum Flugzeug gehen soll, mit den anderen warten soll und eben seine Ration an Parado und Canesso umverteilen sollte.
Okay, also ja, verstanden. Krass, also die wollen halt wirklich, also die sind ja auch keine Bergsportler, Bergsteiger, Bergexperten. Die können das so abschätzen und hoffen da dann halt ein Dorf zu finden.
Ja.
Oh.
Ja, und also ich glaube, es waren schon auch wirklich die beiden kräftigsten, die dann am Ende übrig geblieben sind, Parado und Canessa. Parado waren 23, Canessa 19, waren halt beide, naja, den Umständen entsprechend fit. Und was sie vielleicht einigen auch voraus hatten, war, dass sie halt diesen Willen zu überleben auch wirklich hatten. Und der kann wohl Berge versetzen.
Mensch, ja. Oder überqueren.
Ja. Die 13 anderen, die am Rumpf geblieben waren, mussten immer größere Anstrengungen vollbringen, um, naja, weitere Leichen zu finden, weil die zum einen halt immer weiter verstreut waren und zum anderen ist ja auch noch diese Lawinen gab, die dann halt die auch verdeckt hatten. Und ja, deswegen war das halt so deren Haupttagesaufgabe inzwischen. Und dann hörten sie auch noch im Radio, dass eines der Suchflugzeuge ein Kreuz entdeckt hat. Aber kurz danach haben sie dann auch gehört, dass das Kreuz nicht ihr Kreuz war oder ihre Kreuze, sondern irgendein Kreuz, was eine Gruppe von Wissenschaftlern irgendwo anders in den Anden mal platziert hatte.
Verdammt Wissenschaftler.
Canessa und Parado machten sich indessen weiter auf den Weg durch die Berge unter Höchstanstrengung. Und Canessa hatte dabei ein Mantra, und zwar: Du kannst es ruhig schwierig für uns machen, Gott, aber bitte mach's nicht unmöglich. Und das hat ihm wohl geholfen und tatsächlich war es schwierig. Mehrfach dachten sie, sie schafften es nicht. Sie sind gestürzt, sind in Schneewehen hineingeraten. Aber am sechsten Tag ihrer Expedition, also am 6 Tage, nachdem sie zu zweit allein in diesen Bergen unterwegs waren und insgesamt am 65. Tag nach dem Absturz, stießen sie auf erste Zeichen von Vegetation. Auf Gras, Binsengewächse und ein Bach mit fließendem Wasser. Aber wo du jetzt aufstöhnst, das war für sie, war das quasi ein Zeichen Gottes, weil sie wussten, wir sind richtig.
Ja, natürlich sind sie richtig, aber ich meine, du hast ja, also erstens haben sie einen Tag länger gebraucht, als sie dachten, bis sie zu dem Ort ohne Schnee kommen. Mhm. Und dann habe ich jetzt gedacht, also so wie du es gesagt hast, dass sie jetzt auf das erste Bergdorf stoßen, wo natürlich vielleicht noch kein Telefon ist, wir sind ja auch in den 70ern, wo dann aber irgendjemand eine Taube oder einen Esel zum nächsten Dorf schicken kann, wo dann vielleicht ein Telefon ist oder sowas. Aber nein, es ist erstmal nur Rasen.
Ja, und auch erst am nächsten Tag kamen sie dann wirklich am Ende des Tals an, aber dann sahen sie grüne Wiesen, Blumen, Vögel, Eidechsen und sogar Kühe. Und die Kühe waren schließlich das Zeichen für sie, dass Zivilisation, also menschliche Zivilisation, nah ist, weil es gibt keine wilden Kühe in den Anden oder in Chile. Das mussten Kühe von irgendwelchen Hirten sein. Und daraufhin begann sie dann erstmal direkt, sich notdürftig im Bach zu waschen und ihre zerschlissene Hilfskleidung irgendwie zu entsorgen. Also sie haben sich natürlich nicht nackt ausgezogen, aber sie haben zum Beispiel diesen Schlafsack weggeworfen oder auch diese Schneeschuhe und waren fest davon überzeugt, dass sie jetzt ganz nah an der Rettung waren. Sie haben die Hälfte ihres Fleisches aufgegessen und ja, bereuten das am nächsten Tag, weil am nächsten Tag haben sie immer noch keine menschliche Seele gesehen. Sie haben dann überlegt, wie man eine Kuh schlachtet, weil sie ja auch nicht mehr so viel Fleisch jetzt hatten und das halt auch immer mehr verfault ist, weil sie jetzt ja gar nicht mehr im Schnee waren. Aber sie wussten nicht, wie man eine Kuh schlachtet und sie wollten auch nicht dann die Hirten verärgern, von denen sie ja gerettet werden wollten.
Das stimmt, allerdings hätte man sie so vielleicht angelockt.
Ja, das stimmt. Sie hatten aber trotzdem Glück im Unglück, denn an diesem Tag, kurz bevor sie sich schlafen gelegt haben, sahen sie endlich einen Menschen. Einen Mann auf einem Pferd am anderen Ufer des Flusses und Parado ist sofort hingerannt. Canessa war dafür schon zu schwach, da konnte sich kaum noch von der Wiese erheben. Parado rannte hin und als er dann ankam, sah er dort 3 Männer auf Pferden, die offensichtlich Hirten waren. Und die waren halt nur leider auf der anderen Seite dieses tosenden Flusses. Also es war halt so ein Gebirgsfluss, wo es auch wirklich laut war. Parado rief halt immer wieder nach Hilfe, versuchte sich irgendwie verständlich zu machen, gestikulierte ganz wild, aber die Männer konnten sich halt nicht gut verstehen. Allerdings riefen die Männer irgendwas herüber, was Parado als Morgen deutete und dann sind die auch weggeritten. Und das war halt so sein Hoffnungsschimmer, dass sie irgendwie sagen wollten, dass sie morgen wiederkommen. Und das war dann auch so.
Na Gott sei Dank. Also ich bin jetzt auch schon wirklich erleichtert. Ich habe auch schon gedacht, ach wie gut. Tatsächlich ist in diesem Fall, dass die in Südamerika fast alle Spanisch sprechen. Ja. Da gibt es ja auch keine Sprachbarriere. Und es war der Fluss die Sprachbarriere, aber die war offenbar nicht groß genug.
Ja, also am Anfang dachte der Hirte, das wären Terroristen, die halt irgendwie auf der Flucht wären. Und also es war halt auch, ne, zu einer Zeit, wo sehr viele politische Unruhen in Südamerika waren. Aber einer der Hirten ist eben am 10. Tag der Expedition dann halt wiedergekehrt. Und hat Parado über diesen Fluss einen Zettel mit Stift an so einem Stein gebunden rübergeworfen. Und dann hat Parado folgende Nachricht geschrieben. Ich komme von einem Flugzeug, das in den Bergen abgestürzt ist. Ich bin Uruguayer. Wir sind seit 10 Tagen unterwegs. Ich habe einen Freund da oben, der verletzt ist. In dem Flugzeug sind noch weitere 14 verletzte Leute. Wir müssen so schnell wie möglich hier raus und wissen nicht wie. Wir haben nichts zu essen. Wir sind erschöpft. Wann kommt ihr und holt uns? Bitte. Wir können nicht einmal mehr gehen. Wo sind wir? Wie hättest du darauf reagiert, so eine Nachricht zu bekommen?
Ich wäre wahrscheinlich erstmal erleichtert, dass es keine Terroristen sind. Und je nachdem, ob diese Hirten Radio hören, hätten sie gesagt, ach du Scheiße, das war doch im Oktober. Also so, also und dann hätte ich versucht, so schnell es mir möglich ist, diese Hilfe zu holen. Weil wenn man dann diese Nachricht sieht und vielleicht auch im Radio von diesem Absturz gehört hat und sich dann diese ausgemergelten, etwas abgerissenen Typen sieht, dann hat man daran, glaube ich, auch keine Zweifel.
Ja, genauso war es auch. Die haben das natürlich alle mitbekommen, auch gerade, weil ja in Chile auch gesucht wurde. Der Hirte hat ihm dann ein Stück Brot rübergeworfen und die Nachricht, dass jemand kommt, um sie zu holen. Und noch am gleichen Tag ist dann ein chilenischer Hirte auf die Flussseite von Canessa und Parado geritten, hat die beiden quasi abgeholt, hat sich von denen schon mal so eine Kurzversion erzählen lassen und hat die dann mitgenommen in die Häuser der Hirten. Und dort haben sie dann auch erstmal alle Vorräte aufgegessen, die es dort gab. Und einer der Hirten ist dann in den nächstgrößeren Ort geritten, hat das gemeldet, dass er diese, naja, verwunderlichen, verwahrlosten Männer gefunden hat. Es war Donnerstag, der 21. Dezember und 70 Tage nach dem Flugzeugabsturz. Und von dem Moment der Rettung durch die Hirten habe ich dir ein Foto mitgebracht. Das ist das vierte Bild.
Oha, also der Mann mit dem Hut ist bestimmt der Hirte.
Ja.
Der schaut recht glücklich drein.
Und sauber.
Und sauber. Und die anderen beiden recht bärtigen und zugewucherten Leute sind wahrscheinlich die, die jetzt 70 Tage...
Genau, also links ist Parado, Nando Parado und rechts ist Roberto Canessa.
Ist das jetzt irgendwie despektierlich, wenn ich sage, dass die nicht aussehen, als hätten sie jetzt so eine schwere Zeit hinter sich? Also ich meine, die tragen beide irgendwie eine Uhr am Arm. Der eine trägt so einen schicken Pullover, den ich auch im Büro tragen würde, der auf der rechten Seite. Dann haben sie so die Haare, natürlich, wahrscheinlich sind die todesfettig.
Ja,
aber,
ich finde, das sieht man aber auch.
Ja, du könntest aber auch mit einer Pomade nach hinten und dann, also ja, also natürlich, aber ich finde, die sehen nicht aus wie 70 Tage super ausgemergelt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie was anhaben.
Aber sie sehen halt auch auf gar keinen Fall aus wie 19 und 23, oder?
Oh ja, stimmt, das habe ich völlig vergessen.
Ja, also ich finde vor allem bei Canessa, bei dem Rechten sieht man, dass das Gesicht halt auch ganz ausgemergelt ist.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich noch die Klamotten sind, die sie dann beim Fund quasi anhatten oder ob das vielleicht schon Klamotten sind, die sie irgendwie von den Hirten bekommen haben. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das sind schon deren Klamotten.
Ja, das sind, die kommen aus gutem Hause, hast du gesagt.
Ja.
Die Klamotten sehen aus, als kämen sie auch aus gutem Hause.
Ja, aber du siehst natürlich auch mit diesen Klamotten nicht, wie abgemagert die da drunter sind. Ne?
Ja.
Also ich meine, du siehst zum Beispiel schon, dass Canessa jetzt auch grundsätzlich breit gebaut ist, weil er ja auch, ne, er ist ja Muskulo, aber du siehst da jetzt nicht, wie viele von den Rippen man vielleicht dann schon sieht, wenn er jetzt nicht diesen Pullover anhätte.
Ja, das stimmt. Und ich meine, ich habe vielleicht auch ein bisschen verdrängt, dass das irgendwie Rugby-Spieler in der Blüte ihres Lebens waren. Die waren bestimmt ordentlich auftrainiert und konnten halt davon zehren und sehen dann jetzt eben so schmal aus, wie sie ja eigentlich gar nicht aussehen.
Ja, also ich kann auch schon mal sagen, dass dann bei allen im Nachhinein auch festgestellt wurden, dass die halt sehr stark unterernährt waren. Es dauerte auf jeden Fall noch 2 weitere Tage, bis die Hilfstruppen dann endgültig organisiert waren und auch vor allem ausgerüstet waren, um dann den Rest der Truppe zu retten. Und obwohl Parado Todesangst hatte, flog er mit den Hubschrauber mit, weil er halt den Rettungstruppen die genaue Position des Rumpfes zeigen musste. Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, ne? Wie traumatisiert er gewesen sein muss. Vor allem war dieser Flug auch super traumatisch, weil es waren halt Hubschrauber, die sind auch nochmal in Turbulenzen geraten, die mussten dazwischen den Gipfeln irgendwie einher, die konnten auch nicht landen, die mussten da so ein bisschen da drüber schweben und so.
Sind die auch wieder nachmittags geflogen? Haben die gar nichts gelernt?
Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht frühmorgens, weil es war noch neblig. Also es war halt, das hat alles dann wieder so sein Für und Wider. Und die Presse war vor den Rettungshubschraubern, also nicht am Fundort, aber da, wo die Hirten gewohnt haben. Auf jeden Fall wurden dann in 2 Hubschraubern die ersten paar Überlebenden mitgenommen. Und Ein paar mussten halt dann nochmal eine Nacht am Rumpf verbringen. Allerdings sind dann Rettungskräfte mit denen dort geblieben, die dann halt erstmal mit Essen versorgt hatten, auch erstmal grob untersucht hatten, wer jetzt irgendwie wie verletzt ist. Und die mussten sehr verstört gewesen sein von dem Bild, was sich ergab, weil es waren halt eben nicht nur diese ausgemergelten Männer, die da übrig waren. Es lagen überall Leichen oder Leichenteile herum, Rückstände von Fleisch, von Fett und natürlich der ganze andere Dreck und auch Gestank, den die Überlebenden halt in diesen 70 Tagen produziert haben. Und die waren so dankbar darüber, dass es die Rettungskräfte kamen, dass sie halt die Rettungskräfte eingeladen haben, die Nacht mit ihnen in ihrem Rumpf zu verbringen. Und die haben halt dankend abgelehnt und haben lieber in ihrem Zelt übernachtet. Mhm. Aber einer der Rettungskräfte hatte Geburtstag und den haben sie dann gezwungen, mit ihm im Rumpf zu übernachten.
Oh, ja, war ja bestimmt nett gemeint, aber die haben wahrscheinlich auch die komplett ausgeblendet schon, was wo die da die letzten 70 Tage gehaust haben.
Ja, ne? Also es war halt auch im Rumpf, war halt natürlich auch Fäkalien, Urin, ja, alles Mögliche, ne? Und das haben die ja gar nicht mehr so. Also natürlich nicht. Und das wäre ja auch schlimm gewesen, wenn sie sich das immer wieder ins Bewusstsein gerufen hätten, weil dann drehst du ja noch mehr durch. Aber wie auch immer, nach 72 Tagen waren alle gerettet, also alle 16, die diese Strapazen überlebt hatten. Und sie konnten zusammen Weihnachten feiern. Nach der Rettung kamen erstmal alle in ein Krankenhaus, wurden aufgepäppelt. Und ja, neben der Unterernährung machte auch der psychische Zustand der Jungen den Ärzten Sorgen. Die wussten nämlich nicht, ob diese einseitige Ernährung und der Kannibalismus auch Folgen auf die Psyche haben könnte. Ein Seelsorger kümmerte sich dann intensiv um die Jungen, die wollten, also ein paar von denen wollten dann quasi beichten, dass sie Menschenfleisch gegessen haben, aber der Seelsorger hat ihnen dann sehr schnell diese Sorge genommen und hat sie halt darin bekräftigt, dass sie ja gar keine andere Wahl hatten und quasi Gott das so gewollt hätte, dass sie so handeln. Sie versuchten dann zuerst, das geheim zu halten vor der Presse, dass sie Menschenfleisch gegessen hatten. Also die gaben halt schon ganz viele Interviews und wurden natürlich überall belagert. Aber sie hatten das ja auch im Krankenhaus den Ärztinnen und den PflegerInnen dort mitgeteilt. Und die Info sickerte dann eben doch durch zu den Medien, die halt erst begeistert von dieser Heldenreise berichtet hatten, um sich dann aber auf diese Kannibalismus-Geschichte zu stürzen und die Überlebenden auch teilweise scharf zu verurteilen. Die Angehörigen, die, denen sie das auch direkt gesagt hatten, die waren halt auch zuerst sehr schockiert, natürlich. Und also halt auch ein bisschen naiv, weil viele haben sich ja halt gar keine Gedanken darüber gemacht, wie die sich denn ernährt haben. Also wie hätten die denn sonst überleben sollen über so eine lange Zeit?
Zweieinhalb Monate.
Die hätten ja nicht nur Schnee essen können. Und das ist den Angehörigen dann auch sehr schnell klar geworden. Und dementsprechend haben sie dann natürlich die Überlebenden auch verteidigt. Genauso wie tatsächlich auch die Kirche. Und auch einige der Angehörigen der Verstorbenen. Ein Vater eines Verstorbenen sagte später: "Ich danke Gott, dass es 45 waren, denn 16 Familien haben ihre Kinder wiederbekommen." Also halt schon mit diesem Gedanken, dass nur, weil es so viele waren, konnten ein paar überleben. Aber es hatten auch nicht alle Angehörigen der Verstorbenen Verständnis. Die lebten ja alle in der gleichen Gegend weiterhin, teilweise in der gleichen Straße. Die kannten sich, kannten auch die Familien der, ja, der Verstorbenen, der Überlebenden. Und ein Überlebender sagte später, es sei wie im Käfig. Man sei ständig auf der Hut und müsste aufpassen, wie man sich verhält oder was man sagt, damit man halt die Angehörigen der Verstorbenen nicht verletzt. Denn 29 kamen halt eben nicht nach Hause. Und von 29 Menschen waren die Angehörigen in Trauer. Und manche von ihnen waren halt auch einfach entsetzt davon, was quasi mit dem, naja, mit dem Verbleib ihrer Verstorbenen passiert ist. Die ganze Welt wollte wissen, wie es war, Menschenfleisch zu essen. Nur tatsächlich in Uruguay wollte das niemand wissen. Also in Uruguay war die Presse deutlich sensibler mit dem Thema und natürlich dann erst recht dort in der Gegend. Da fragte niemand danach. 1973, ein paar Monate später und tatsächlich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo unsere Aconcagua-Reisegruppe aufgebrochen ist, ein paar, naja, mehrere hundert Kilometer weiter im Norden, reiste dann eine kleine Truppe, die nicht aus den Überlebenden bestand, nochmal zu dem Unglücksort und sammelte alle verbleibenden Leichen und Leichenteile und bestattete diese. Die hatten auch einen Seelsorger mit dabei und dieser Bestattungsort wurde dann auch noch durch ein großes Metallkreuz gekennzeichnet und davon habe ich dir ein Bild mitgebracht.
Ja, auch das Bild kenne ich nicht. Das sieht dann auch, sieht rudimentär aus. Also man sieht diese lebensfeindliche Gegend mit den hohen Bergen, mit dem Schnee, der sich da auf der einen Seite auftürmt, wahrscheinlich auf der Nordseite, und die Südseite ist dann vom Schnee befreit. Und davor dann eben diese Trümmerteile und so ein Holzkreuz, das Holz.
Metallkreuz.
Genau, Metallkreuz, das aus den Trümmern auch ist.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Sie haben auf jeden Fall auch dann die Reste des Flugzeugwracks angezündet, haben jetzt aber auch nicht abgewartet, bis es abgebrannt ist, weil die quasi diese Bergungskräfte selber dann auch sich keiner Lawinengefahr aussetzen wollten.
Verständlich.
Ja. In Montevideo wurde außerdem ein Museum für die Verstorbenen errichtet, was es auch heute noch gibt. Und in den Jahren danach waren die Überlebenden immer wieder als Berater zum Thema Überleben in Extremsituationen tätig. Und sie halfen wohl auch bei einem schwerwiegenden Grubenunglück, was 2010 in Chile passiert ist. Einige Jahrzehnte später sind die Überlebenden immer noch miteinander verbunden. Sie haben sich noch so lange, wie ihre Gesundheit es zugelassen hat, regelmäßig getroffen und auch manchmal Rugby gespielt, so 3 bis 4 Mal im Jahr. Die ersten 3 der 16 sind jetzt heute schon verstorben, allerdings schon als alte Männer, kann man sagen. Die anderen leben tatsächlich noch, was ich einfach sehr schön finde, dass wirklich allen 16 ein langes Leben vergönnt war.
Auf jeden Fall, ja.
Und du kanntest die Geschichte jetzt also grob. Ich habe tatsächlich jetzt im Vorfeld auch mit 1, 2 Freundinnen über diese Geschichte geredet, denen ich halt erzählt habe, wozu ich gerade recherchiere. Die kannten das auch alle. Denn in den Jahren und Jahrzehnten danach wurde die Geschichte etliche Male aufgegriffen. Also ich habe zum Beispiel ein Buch, was sehr früh erschien, schon 1974, also quasi 2 Jahre später. Das habe ich gelesen, bei dem der Autor Piers Paul Reed sehr detailliert über den Unfall, das Überleben und diese ganzen Rettungsversuche, die ich jetzt heute mal ausgelassen habe, geschrieben hat. 1993, also 20 Jahre später, gab es einen Hollywood-Film mit dem gleichen Namen, also Überleben. Das basiert quasi auf diesem Buch, was ich gelesen habe. Und da waren dann auch die Überlebenden involviert und haben beraten und sich auch teilweise zum ersten Mal ihrem Trauma gestellt. Also die sind wirklich mit an den Drehort geflogen und haben sich quasi nochmal, also natürlich nicht in keiner vergleichbaren Situation ausgesetzt, aber halt, ja, nochmal haben sie das so durchlebt. Und der Regisseur dieses Films sagte dann auch nach dem Dreh: Wir mussten am ersten Drehtag schon nach 5 Minuten Pause machen, weil es so kalt war. Wir haben uns gefragt, wie die Überlebenden es damals geschafft haben. Es war wohl die Gemeinschaft und der Wille zu überleben.
Wahnsinn. Also ja, was anderes kann es ja nicht sein. Also ja, die Bedingungen wären ja nicht besser gewesen.
Ja, das war den Überlebenden auch immer sehr wichtig, dass halt in diesen ganzen Medienrezeptionen halt es nicht primär um diesen Kannibalismus geht, sondern darum, dass sie halt nur überlebt haben, weil sie wirklich als Team zusammengehalten haben. Also die haben sich immer umeinander gekümmert, egal wie oft sie irgendwie Meinungsverschiedenheiten hatten, in welchen Extremsituationen sie waren. Sie haben sich immer als Einheit erlebt und alles dafür getan, sich gegenseitig beim Überleben zu helfen. Und dann halt eben auch dieser Glaubensaspekt, den haben halt auch immer viele betont. Und ja, es gab noch weitere Verfilmungen. Eine will ich nochmal betonen oder nochmal hervorheben, denn 2024 ist auch auf Netflix eine, ich glaube, Serie erschienen, die preisgekrönt ist, die heißt Die Schneegesellschaft. Und die basiert auf einem anderen Buch, was aber von einem ehemaligen Klassenkameraden der Überlebenden geschrieben wurde. Und Die Schneegesellschaft konnte ich leider jetzt aus Zeitgründen selber nicht mehr sehen, habe aber auch ganz viel Gutes darüber gehört. Also wenn ihr euch jetzt mehr für diesen Fall interessiert, dann lohnt sich das sicherlich auch, sich das anzuschauen.
Cool. Ja, also es ist auf jeden Fall ein scheinbar oft rezipierter, dementsprechend bekannter Fall, wo, aber wie du ja richtig sagst, die meisten halt immer nur das kennen: Ah, da ist die Rugby-Mannschaft abgestürzt und die haben sich dann gegenseitig gegessen.
Ja.
So, und wurden halt irgendwie nicht gesucht oder so, ne? Also so, das sind so die 3 Eckdaten, die ich halt vorher wusste. Ist schon krass.
Ja. Ja. Ich hoffe, ich konnte auch transportieren, dass es halt um anderes geht.
Ja, das hast du gut transportiert tatsächlich, weil es ja am Ende notwendiges Übel ist, ja, womit die auch sehr lang gehadert haben, halt das zu tun, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich wünsche niemanden jemals in so einer Situation zu landen, nur ich glaube, so wenn man selber nie in so einer Situation war, kann man auch nicht entscheiden oder sich überlegen, wie man selbst gehandelt hätte. Ich glaube, in so Extremsituationen ist es immer anders, als man sich das vorher in einer bequemen Situation vielleicht ausmalt.
Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja nicht irgendwie, dass die von einer Seite bedroht waren, dass sie kein Essen hatten, sondern der Tod hat quasi überall gelauert. Ja. Sie hatten kein Essen, sie waren teilweise verletzt, sie hatten keine Kleidung, die angemessen war.
Es gab Lawinengefahr.
Also, boah, das, dann ist es ja überhaupt beeindruckend, halt so einen Lebenswillen durch die Gemeinschaft und ihren Glauben und wodurch auch immer zu haben. Ja, dann greift man da halt zu den Mitteln, von denen man denkt, dass es hilft, ne?
Ja. Ja, was lernen wir daraus? Niemals in die Anden fahren.
Ja, Mensch. Und wenn, dann mindestens so gut vorbereitet wie die vom Aconcagua und nicht wie die hier.
Ja. Wobei da ja auch zwei leider gestorben sind.
Und trotzdem waren sie ja besser vorbereitet.
Das stimmt. Gut, das war meine Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir gefallen.
Sehr hat sie mir gefallen, das muss ich tatsächlich sagen, weil sie ja auch Lücken geschlossen hat. Ich hatte sehr viel Halbwissen und jetzt habe ich Ganzwissen.
Das freut mich. Und bevor wir jetzt hier auf Stopp drücken, losen wir dir natürlich noch deinen neuen Buchstaben aus, damit du uns in 2 Wochen auch eine neue Geschichte erzählen kannst.
Ich will noch, bevor wir das machen, will ich nochmal sagen, danke dafür, dass du dir wieder so viel Mühe gegeben hast. Du hast jetzt hier bestimmt schon 1,5 Stunden geredet, war sehr interessant und für alle Zuhörenden, bei mir wird es bestimmt wieder nicht so lang. Wobei ich das natürlich jetzt noch nicht sagen kann, weil erst losen wir mir einen Buchstaben aus.
Das stimmt. Genau, aber auch an der Stelle danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin drin geblieben und ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet aus der Folge und ihr das gerne gehört habt. Dann sage ich A und du sagst Stopp.
So machen wir es.
A.
Stopp.
G wie Gustav. Oder Glencoe.
Glencoe hatten wir schon, ja. Da gucken wir mal, ob es wieder Glencoe wird oder was anderes.
Ja, ich freue mich drauf. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Ostermontag oder, naja, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dahin.